Hallo, liebe Leute, hier sprechen
Susanne Spies vom Restaurant Rosinen in Dorsten
und Alfred Vogt, aktiver Sommelier-Rentner aus dem Bergischen Land.
Wir wurden gebeten, eine ultimative Lobhudelei auf Katrin Feix abzugeben. Vor langer Zeit durften wir mit ihr in verschiedenen Restaurants zusammenarbeiten: La Table in Dortmund und Residence in Essen.
Damals noch bekannt unter dem Pseudonym Jocki, war es ein äußerst angenehmes und perfektes Zusammenarbeiten mit ihr. Immer gut gelaunt und positiv kennen wir Katrin. Keine Arbeit war ihr zu viel, auch nicht die lästigen und die bis spät in der Nacht anhaltenden. Mit ihrer freundlichen und kompetenten Art begrüßte sie die Gäste, die sich sogleich willkommen fühlten. Und das bis zum Abschied der Gäste.
Sehr erfreut waren wir zu hören, dass sie mit ihrem Mann, dem genialen Koch Dennis, ein eigenes Restaurant betreiben werde. Wir scheuten die 800 Kilometer nicht, um sie in Bayern live erleben zu können. Umso mehr freuten wir uns nach der Corona-Pause, dass sie uns in Marburg ein Stück näher gekommen ist.
Neben der tollen Küche ihres Mannes und ihrer besonderen Gastgeberschaft gefällt uns ihre Weinauswahl. Die Auswahl ist überraschend und vielfältig, hängt sich jedoch nicht an oberflächlichen Trends an. Auch für uns hat sie immer noch eine Überraschung parat.
Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit. Eigentlich müsste ich sagen Weinkennerin, denn heute haben wir wieder eine Frau zu Gast, Katrin Feix, die aktuelle Sommeliere des Jahres im Großen Guide, Gastgeberin des Jahres 2016 im Gomio. Natürlich gelistet im Top 50 Ranking des Rolling Pin, hat sie sich schon vor 20 Jahren einen Namen gemacht durch ihre erfolgreiche Teilnahme an verschiedenen Wettbewerben. Doch nicht nur das, denn genauso beeindruckend ist die Liste ihrer Stationen. Jörg Müller auf Sylt, Le Canard Hamburg, Steinheuers Restaurant Bad Neuenahr, Marcobrunn, Eltville Erbach, La Table Dortmund, Schloss Berg Christian Bau, Residenz in Essen, Il Giardino im Columbia Hotel Bad Griesbach, Zwirbelstube in Stuttgart und seit 2023 leitet sie das Marburger Esszimmer in Marburg. Und heute ist sie hier und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich aufs Allerherzlichste bei unserem Partner, der Schlumberger Gruppe, mit den Handelshäusern Segnitz, Consiovini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg aufs Allerherzlichste für die händische und natürlich nicht zuletzt für die wirtschaftliche Unterstützung ganz herzlich bedanken. Und dank Ihnen ist sie heute hier. Herzlich willkommen, liebe Kathi Feix!
Wann ging es bei dir eigentlich los mit dem Wein?
Hat eigentlich schon in der Ausbildung war der erste Start so mit Wein. Ich habe oben auf Sylt habe ich gelernt. Ich habe 3 Jahre bei Jörg Müller gelernt und ich war, glaube ich, damals gar nicht so darauf gefasst. Ich wollte eigentlich unbedingt gerne in die Gastronomie. Ich wollte gerne ins Restaurant und eigentlich Hotel eigentlich immer gern. Und ich bin da über Verwandte, über die Ausbildungsstelle nach Sylt gekommen. Ich bin ja in Berlin aufgewachsen. Und ich wollte unbedingt raus aus Berlin, ich wollte gern irgendwo anders hin und dann hat sich das super gut ergeben und bin da irgendwie reingekommen in dieses Restaurant mit dieser wunderbaren Weinkarte, was ich erst nach und nach auch erst geschätzt habe und auch so gelernt habe, was das eigentlich so heißt mit Wein. Also das ist schon mal, was es da an Vielseitigkeit und Fülle eigentlich gibt und wie das gelebt werden kann. Das habe ich dann über die Ausbildungen als Start eigentlich schon immer gehabt. Ja, das war so unglaublich schön zu sehen und dann auch der Austausch schon mal dort vor Ort zu haben. Wir waren ja auf Sylt sehr viele unterschiedliche Menschen, die ja da auf Saison auch immer waren und ich war eigentlich die immer die ganze Zeit da war, was aber unglaublich schön war, weil man immer wieder neue Menschen auch in den letzten Jahren immer wieder auch getroffen hat.
Ist ja spannend, gleich in so einen Laden reinzukommen. Es gibt ja kaum ein Restaurant, was in Deutschland so wahnsinnig viel orientiert ist wie das Restaurant J. Müller. Also,
finde ich auch.
Wow. Weißt du noch, wie es damals war? Warst du erstmal total überfordert mit Wein? Oder Berlin ist ja nicht unbedingt das Weinzentrum Nummer 1, beziehungsweise jetzt so langsam ja geworden. Es gibt ja, ich glaube, das ist die Stadt mit den meisten Weinfachgeschäften in Deutschland. Nicht nur wegen der Größe, sondern auch in der Relation zu Einwohnern und Quadratmeterzahl. Aber es fand ich, war nie so ein Thema. Oder war das für dich da schon? Also wart ihr so aktive Weintrinker in der Jugend?
Nee, gar nicht. Es ist wirklich, Berlin war damals für mich nicht interessant mehr zu bleiben. Es hat mich irgendwie nicht interessiert. Das war ja in den 90er Jahren. Und ich bin direkt mit 17 auch in die Ausbildung gegangen. Ich wollte direkt nach der Schule, ich hätte auch noch Abitur gerne machen können, also, aber ich wollte einfach aus dieser Schule raus und ich wollte gern endlich was tun und was machen und endlich auch was erleben. Und das war dann eigentlich mit einer Ausbildung woanders für mich eigentlich schon gesetzt dann. Und dann waren wir zum Vorstellungsgespräch da und dann bin ich irgendwie auf Sylt dann halt auch gekommen. Und Berlin ist war damals auch nicht ganz so spannend gewesen. Das hat sich auch erst in den letzten Jahren interessanter gemacht. Das war zu meiner Zeit nicht so gut. Und es war alles so kurz nach der Wende auch gewesen. Das war ja gerade so die Zeit. Und dann fand ich es ganz toll, eigentlich da nach Sylt zu kommen. Und am Anfang war das eigentlich in der Ausbildung noch gar nicht so. Klar, erstmal die Grundlagen und erstmal ankommen und klar hat man auch erstmal ein bisschen gelebt und dann hat man erst begriffen, worum es eigentlich auch richtig geht. Und dann habe ich so der Schalter bei mir umgegangen und dann fand ich das total spannend zu erleben, dass man, wenn man den Gästen halt auch was empfiehlt, dass wenn man sich so traut, also erstmal den Mut haben, weil man das halt bei den anderen auch sieht und dann will man das auch gerne. Und das hat mich so gepackt. Ja, und das war natürlich schon sehr schön, dass man auch viele Möglichkeiten dann dort hatte.
Hattest du in der Lehre dann schon Weinkompetenz? Also durftest du schon Weine empfehlen und Weine öffnen, Weine ausschenken und das aktiv leben?
Ganz so stark noch nicht. Das kam erst viel später. Es war eigentlich mehr so dieses Anschnuppern. Und dann hatte damals auch der Oberkellner, hatte sich damals selbstständig gemacht auf Sylt. Und der hatte mir dann damals, wie ich dann gegangen bin nach meiner Ausbildung, wie ich dann fertig war, ich hatte auch noch ein Jahr länger eigentlich gearbeitet auf Sylt, weil mir das so gut gefallen hat. Aber ich habe ihm gesagt, irgendwann musst du da auch mal runter, sonst kommst du nicht mehr von der Insel. Das ist am Anfang, das war gut, aber dann habe ich gesagt, ich muss jetzt doch weiter. Ich möchte mehr noch lernen und mehr noch sehen. Und dann hat mir mein Oberkellner, der eine österreichischen Wein geschenkt von den Freien Weingärten Wachau. Und den habe ich dann mitgenommen und dann fand ich so toll, dass ich das dann auch schon so, dass man mir das so zugetraut hat, ja, hier, das ist was, probier das mal und das ist so für dich auf den Weg gegeben. Und das war jetzt kein riesengroßer Wein, aber das war einfach so die Geste schon mal, dass man dieses Vertrauen, das war irgendwie so ein, ich weiß gar nicht, wie man das sagen kann, so ein zwischenmenschliches Geben und Nehmen. Und damit bin ich dann quasi in die Welt dann gegangen, kann man sagen. Aber eigentlich mehr nach Deutschland. Ich bin ja dann nach Hamburg gegangen. Und später eigentlich hat das auch mit dem Wein erst an der A angefangen, wie ich beim Steinheuer gearbeitet habe. Da hatte ich so den Kontakt richtig, wo ich mehr den Wein auch empfehlen konnte. Aber auch den Kontakt das erste Mal richtig mit den Winzern. Und das fand ich damals sehr wichtig für mich auch zu lernen, wie die Winzer, was die erzählen, dann im Weingut zu sein, wie die das zeigen, wie die das leben, wie die das machen, wie das entsteht. Und dadurch diese Unterschiede von den Weinen zu sehen, was man da dann zu den einzelnen Speisen dann machen kann. Und da war eigentlich so, ich sagte, ja, das will ich gerne machen. In die Richtung möchte ich gerne gehen. Weit weg, was ich eigentlich an Plänen damals hatte. Und das war dann auch den Weg, den ich dann weitergegangen bin. Den wollte ich dann gerne weiterverfolgen und daran habe ich mich auch festgehalten. Und da mache ich immer noch viel Freude bis heute dran, immer noch weiter.
Ich finde, so die ersten Winzerbesuche sind extrem prägend. Das ging mir genauso. Bei mir war es im Württembergischen. Und ich war damals beim Neiberg das allererste Mal in Hohenbalstein und beim Dautel. Und das waren für mich so Momente, wo ich den Wein nochmal ganz anders verstanden, ganz anders gegriffen oder ganz anders interpretiert habe.
So ging mir das auch. Ich fand das sehr interessant zu sehen, wenn du in den Weinberg dann noch gehst. Das kam dann natürlich auch später dann nochmal ein bisschen, wenn du andere Weinregionen besucht hast, andere Weinländer, die Unterschiede zu sehen. Ich finde das unglaublich wichtig, diese Reisen zu machen. Ich bin unglaublich gerne vor Ort, schaue mir das unglaublich gern an. Und was auch sehr prägend war, das war, glaube ich, die erste Mainzer Weinbörse, die ich besucht habe. Das war auch schon die erste Verkostung, so, die man gemacht hat, wo man so öffentlich unglaublich viele Winzer hatte. Und weiß ich noch ganz genau, ich bin mit Freunden von Sylt mit dem Auto über Nacht runtergefahren nach Mainz. Es war sehr anstrengend, aber wir haben es dann wollten auch pünktlich da sein, haben uns dann noch mit anderen sind getroffen, sind dann über diese Messe gelaufen und da mit dem Glas in der Hand und dann siehst du diese Winzerpersönlichkeiten damals ja auch noch, war ja für einen gegeben, die du eigentlich so auf der Weinkarte dann auch hattest. Wenn du Rheingau zum Beispiel, das war ja dann im Rheingau ja schon angegrenzt, wenn du Weidel dann hast und dann Markobrunnen dann damals, dann Schloss Reinhardshausen gab es ja damals noch, war ja extrem heiß begehrt. Das waren ja alles so, oder ja, aus Baden dann, das war unglaublich spannend für mich zu sehen, diesen Kontakt und dann auch, dass du diese verschiedenen Weine probieren durftest dann auch und dann so an den Lippen hängst, was die erzählen. Ja, fand ich super.
Wenn die Weine mit einmal auch Gesichter bekommen und wenn die Gesichter dann auch reden können, also dann bekommen die Weine nochmal eine ganz andere Tiefe und eine ganz andere Interpretation. Weißt du noch, wie du gelernt hast? War das mehr übers Probieren und der praktische Teil oder eher das Theoretische, dass du gesagt hast, ich möchte mich mit Wein beschäftigen und Bücher verschlungen hast?
Es war eher beides. Ich habe dann angefangen, mir unglaublich viele Bücher zu kaufen. Das haben wir ja, früher konnte man das ja immer noch. Das war ja so der große Weinatlas. Das war ja fantastisch mit diesen großen, mit den Bildern drin, dass du so eine Kartografie hattest. Wie sind die Weinberge aufgezeichnet? Wie heißen die einzelnen Regionen? Also dann habe ich sehr viele Seminare habe ich besucht. Ich habe mich selber immer angemeldet, ob das Deutsches Weininstitut war, da habe ich die verschiedenen Kurse mitgemacht. Ich fand die Sensorikkurse extrem spannend. Das hat mir auch sehr geholfen für die Entwicklung, auch für die Verkostungen, wenn man da vor Ort war, dann das zu verstehen. Also ich habe so eine Mischung aus viel Bücher, viel selber, Seminare vor allen Dingen, was so diese, ja, wie haben wir das denn? Das war auch, ich habe auch früher mal mit Alfred Vogt und dem Toni van der Brücke, der hat damals so über Bordeaux das erste Mal Seminar gemacht. Da bin ich so ins Bordeaux erst so ein bisschen reingekommen. Das war unglaublich spannend, wie die zwei erzählt haben. Das war auch unglaublich prägend, also das so zu hören. Also hat mir unglaublich gut gefallen. Und verkosten, ja, dann viele. Dann war die Mainzer Weinbörse natürlich immer gesetzt, jedes Jahr. Ich glaube, es ist auch schon ewige Jahre, wo ich eigentlich auch immer hingehe. Ich glaube, ich habe ein Jahr verpasst, wo ich mal krank war. Das kam aber wahrscheinlich, hast du genauso angefangen, oder? Wie war es bei dir?
Meine erste Messe war die Prowein. Also genauso letztlich wie bei dir, wo ich angefangen habe, mich ernsthaft mit Wein zu beschäftigen, sind wir auch über Nacht nach Düsseldorf gefahren. Ich hatte die Mainzer Weinbörse damals gar nicht auf dem Schirm. Und unser stellvertretender Restaurantleiter hat mich da mitgeschliffen. Und da war es diese Riesenwelt, die sich da mir offenbart hat, wo ich erstmal überfordert war. Und im Allgemeinen habe ich mehr gelesen als probiert am Anfang. Und habe versucht, die Weine auf unserer Weinkarte damals, war eine Speisemeisterei in Stuttgart. Wir hatten am Anfang ein, später zwei Sterne, eine 500-Position-Weinkarte, die auswendig zu lernen und zu schauen, was muss ich zu den Weinen wissen, dann die ganzen Klassifikationen in Bordeaux gelernt habe. Die geschichtlichen Sachen fand ich total spannend, aber es war Theorie und das Reisen zu den Weingütern. Und ganz stark die Kommunikation mit den Gästen, oftmals auch der Austausch mit den Gästen, wodurch man auch sehr, sehr viel gelernt hat, der Austausch untereinander. Und Wein kam dann für mich auch eigentlich erst später. Ich war eher serviceorientiert, beziehungsweise während der Ausbildung wollte ich noch eine große Bartender-Karriere machen, weil ich irgendwie mal Cocktail gesehen habe und das irgendwie super cool fand.
Oh, guter Film, ja.
Ja, also findest du, dass Privatpersonen und Professionelle unterschiedlich Wein lernen?
Gibt es da einen Unterschied? frage ich mich.
Ich hätte gedacht, dass eventuell Privatpersonen das vielleicht sogar noch ein bisschen konsequenter und ernsthafter nehmen und versuchen, das mit System anzugehen, nachdem sie so die Phase überwunden haben, zu sagen, ich trinke einfach gerne Wein und versuchen, sich da systematisch reinzulesen und durch das tägliche Arbeiten bei Professionellen, das gar nicht so zielorientiert ist, sondern man versucht einfach verschiedene Informationen nebenher so ein wenig aufzunehmen.
Ich denke, dass private Weingenießer schon auch sehr, ich glaube, schon einen gewissen Fokus haben auf gewisse Weine, die ihnen schmecken. Dass dann halt schon, dass sie sich nicht so wie wir globaler sich halten. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz nur. Weil wir beschäftigen uns ja auch schon eher mit größeren, also mit allem eigentlich, was Wein zu tun hat. Verkostungen, glaube ich, dass die da auch, dass sie ähnlich sind wie bei Privat und bei Sommeliers, glaube ich, ähnlich ist. Ich glaube, sie können schon differenzieren, wenn sie etwas länger da drin sind. Was rieche ich? Sind es Primärrum? Sind es Tertiärrum? Das ist so die Erfahrung, was ich jetzt auch immer habe im Restaurant. Da kann man schon sehen, ja, es kennen sich wirklich immer mehr Gäste besser aus, was ich auch super finde. Finde ich wirklich großartig. Aber man muss auch immer noch die Gäste auch abholen, die vielleicht noch am Anfang auch sind. Das ist auch ein großer Punkt, dass man die halt, ich habe Interesse, die signalisieren ja, ich habe mich schon mal ein bisschen damit beschäftigt und ein bisschen mehr probiert und aber ich glaube, noch nicht so intensiv sich weiter damit beschäftigt haben. Aber dann so ein bisschen fragen, wie kann man denn was nochmal ausprobieren? Was meinen Sie denn dazu? Finde ich auch schön, dass man da so gefragt wird, dass man so ein bisschen so eine Richtung manchen zeigen kann. Nicht eine Meinung sagen kann, kann man schon. Aber ich finde, als Familie sollte man immer so eine Richtung auch zeigen. Und dann kann man da halt auch nochmal viele mit Wein weiterleiten, was ja auch immer schön ist.
Hast du eine Empfehlung, dass du sagst, so könnte man an die Sache rangehen? Also wenn dich jemand fragt, wie kann ich Wein lernen? Was wäre da deine persönliche Empfehlung?
Zum einen sage ich immer als erstes ganz viel probieren. Das ist immer, macht einfach mal was auf.
Learning by drinking.
Ja, genau, das ist einfach mal so halt auch zum Start ist, auch mit nicht immer allein, also nicht zu zweit, ruhig auch mal mit mehreren. Und ich finde halt auch, dass man, nehmt euch einfach mal ein Thema auch vor. Sagt einmal, ich nehme heute mal von mir aus Rosé und dann macht doch mal 3 verschiedene Rosés. Macht mal was aus Frankreich, macht mal was aus Deutschland, vielleicht noch woanders, ja, vielleicht Spanien und oder Portugal, das gibt es ja einfach mal verschiedene Sachen. Oder ein Land, nimmt die Provence von mir aus mit 3 verschiedenen Weinen, dass man einfach mal sowas probiert. Oder die Loire einfach mit 3 verschiedenen Weinen. Und dann testet das mal aus und dann soll jeder einfach mal auch sagen, was riecht er? Oder nehmt euch vielleicht auch nochmal so eine, es gibt ja diese Paletten, wo man die ganzen Farben, Gerüche, was rieche ich, was sehe ich, was schmecke ich, drauf hat, was wir ja auch immer früher schon hatten in der Ausbildung und oder in der Sommelier-Schule auch oder generell haben wir das ja schon mal vorher gehabt, aber das sage ich ganz gern, wenn ihr sowas habt, das lässt sich leichter vielleicht schon mal in einer Gruppe so zusammen, so als spielerisch vielleicht auch mal erlernen oder das macht ja auch Spaß und wenn man so ein bisschen zusammen, du, ich rieche das, ich rieche einfach den Apfel und er sagt, ja, was denn für ein Apfel, dass man da einfach mal genauer reingeht, ne? Ich mache das bei unseren Weintastings ganz gerne auch, dass ich das immer so ein bisschen dann herauskitzeln möchte, dass man nochmal so, ich kann ja noch weiterdenken als bis zu dem ein Apfel. Ich kann auch sagen, das ist ein grüner Apfel oder das ist was Saftiges eher. Oder der eine sagt, ich rieche aber eher mehr die Gewürze raus. Ja, was denn für Gewürze? Also das versuche ich immer ganz gern dann auch weiterzugeben. Einfach den Schritt weiter nochmal zu denken und zu erschmecken, einfach da weiterzugehen. Und das finde ich immer eigentlich ganz spannend. Und das nehmen auch viele an. Und kriege ich auch manchmal Feedback dann, finde ich immer sehr schön. Das war halt nochmal ganz anders, dass man da auch nochmal was Neues entdecken kann. Und ich glaube, das ist auch das, was die Gäste gerne möchten, auch mal was Neues entdecken. Ja.
Ich finde, das ist so eins der größten Learnings, die jemand, der sich mit Wein anfängt zu beschäftigen, erstmal realisieren muss, innehaben muss oder dazu bereit sein muss, über seine Gefühle, also seine Geschmacksgefühle zu reden, was vielen ganz, ganz schwer am Anfang fällt. Aber sobald man diese Brücke überschritten hat und sich einfach traut, wenn man weiß, man kann nichts Falsches sagen, alles, was man sagt, ist richtig, wenn man selber das in dem Augenblick so wahrnimmt und dann dieses Austauschen mit anderen, wo man sich dann gegenseitig auf die Fährte hilft, wenn man dem Aromenmolekül, was man wahrnimmt, vielleicht noch keinen wirklichen Namen gegeben hat und es dann in der Form zuordnen kann. Also diese Kommunikation finde ich ganz wichtig. Also da eben auch dieses Weintrinken miteinander, dieser Austausch dabei. Ich hätte jetzt von der Abfolge hätte ich fast gedacht, ist es interessant, sich erstmal den Rebsorten zu widmen und dann verschiedene Weine zu probieren, von mir aus drei verschiedene Rieslinge oder drei verschiedene Sauvignon Blancs oder drei verschiedene Cabernet Sauvignons und sich auszutauschen oder eben auch verschiedene Rebsorten nebeneinander, eben Cabernet, Merlot und Pinot Noir und versucht herauszulösen, was die Unterschiede sind und das über die Aromen und über die Wahrnehmung, die Intensitäten, die Machart zu definieren.
Ja, das hört sich ziemlich gut an. Das ist ein guter Leitweg.
Wir haben kurz vor Weihnachten, ich war jetzt in der Buchhandlung und ich war total schockiert, dass es keine Weinbücher mehr gibt, also zumindest hier in Dresden keine Weinbücher mehr gibt. Es gab viele Kochbücher, zwar auch nicht mehr so diese großen Klassiker, die es früher mal gab. Es gab unfassbar viele Gin-Bücher, es gab, glaube ich, 20 verschiedene Gin-Bücher, aber bei den Weinbüchern standen Bärbel Rink stand zum Glück da, Lou Schmidt stand da, dann Jens Prive, die große Weinschule. Und das war's. Also mehr Weinbücher, selbst in der großen Buchhandlung, waren nicht da. Das fand ich schockierend und eigentlich unfassbar traurig. Was würdest du empfehlen? Wie ist der beste Weg, sich vorzubilden? Sind es Magazine? Sind es Bücher? Wenn ja, welche? Sind es dann doch Internetportale, dass man sich da rantasten sollte? Ist es YouTube? Ist es Insta? Was wäre für dich ein Weg?
Ja, da gibt es verschiedene Wege. Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe genau dasselbe, was du gerade gesagt hast, mit der Buchhandlung genau dasselbe erlebt. Ich bin jetzt, ich gehe unglaublich gerne in die Buchhandlungen, weil ich gerne reinschaue, was es Neues gibt. Und ich war schockiert. Ich war genauso schockiert, wie wenig Bücher es über Wein gab. Oder genau dasselbe war wirklich, ich habe wirklich Bärbels Buch gesehen. Das war, habe ich gesagt, oh. Eine ist noch da, wunderbar.
Eine rettet
Hat auch
den
mich. Ja. Ja, also das war, das gibt es doch gar nicht. Dann wirklich, auch, aber genauso auch mit den Kochbüchern. Es waren nicht mehr so, weil da gucke ich ja auch unglaublich gern, war auch nicht mehr so viel da. Ja, es war schockierend. Also, wenn man sich gerne über Wein informieren möchte, ich glaube, dass so Weinzeitschriften schon mal sehr gute Wahl sind. Also kann man immer mal reinschauen, weil es auch immer auch aktuell ist, was es gibt. Sicher, ich weiß nicht, ob YouTube-Videos gibt es bestimmt auch gute. Habe ich noch nie gesehen. Bin ich nicht so drauf. Gibt es aber bestimmt auch einige, die das sehr, sehr gut machen. Ich finde aber auch das über Instagram.
Welche Weinzeitschriften empfiehlst du da, wenn ich da reingrätschen darf? Hast du da welche, die du selber liest oder wo du dich selber fortbildest oder wo du sagst, wow, dem würde ich oder das würde ich meinen Nachbarn empfehlen, wenn die sich für Wein interessieren?
Ich persönlich wechsle sogar immer ein bisschen, weil ich dann auch, also ich persönlich gucke dann mal nach den Themen, was interessiert mich gerade, was, oh, das ist mal wieder spannend, das dann hole ich mir das gerade. Also ich glaube, dass da halt Divinum immer sehr interessant ist, gucke ich sehr gern rein. Auch was vom Meininger so ist, was so Richtung, ach, jetzt komme ich nicht drauf.
Die Weinwelt wahrscheinlich.
Nee, nicht. Ja, die ab und zu auch. Das, was für die
Wein
Winzer
und
vor allen Dingen
Markt,
auch.
Sommelier,
Ja, Wein und
Weinwirtschaft.
Markt, genau, Wein und
Weinwirtschaft?
Markt, Weinwirtschaft, genau,
Ah,
das
okay.
fand ich mal sehr spannend, aber es war jetzt auch eher für mich, glaube ich, jetzt für den Genusstrinker, weiß ich nicht, ob das so interessant ist, aber warum nicht, ja, warum nicht, klar, es hat auch mal ganz andere Aspekte auch und ich denke, dass auch ab und zu die Falstaff auch sehr, sehr gut ist, ja, das sind so Zeitschriften, die mich jetzt spontan Gästen auch mal empfehlen würde, reinzuschauen. Finde ich schon gut. Und Ich finde auch viele interessante Berichte ab und zu mal so besuche, wenn ich bei Insta reingehe, was mal so neu gezeigt wird. Das finde ich immer, schaue ich immer ein bisschen durch auch. Da gebe ich manchmal sogar auch Themen ein. Das finde ich immer ganz spannend. Oh, das ist ja auch mal wieder da. Kann man auch mal sich mal wieder mehr informieren und dann, was man lange nicht probiert hat. Ja.
Dadurch werde ich auch mal relativ stark inspiriert. Also durch Instagram, wo ich dann Weinflaschen sehe, sage, boah, kenne ich gar nicht. Wieso kenne ich den nicht? Und dann werde ich neugierig darauf. Aber ich finde, das ist dann so mehr der zweite Schritt, dass man sich dann wieder spezialisiert oder auch verschiedenen Leuten, die da halt so ganz tief in dem Thema drinstecken, dann irgendwo folgt und versucht zu greifen, wie die ticken, wie die denken, wie die die Sachen wahrnehmen. So im ersten Schritt finde ich Magazine wie Vinum oder eben auch Falstaff sehr, sehr gut, weil die Berichte über Gebiete sind dort sehr emotional, also sind wie so Reiseberichte nicht selten aufgebaut und dadurch bekommt man richtig Lust darauf, die Weine ganz zu probieren, dorthin zu fahren. Vielleicht gar nicht so diese Punkteauflistung, dass man sagt, oh, der hat 98, 97, das verschiebt manchmal auch so ein wenig das, die Wahrnehmung und das Bewusstsein und raubt dann eher auch den Mut, einfach was zu probieren, sondern man ist dann so dieser Punktejäger oder wird automatisch zum Punktejäger. Da würde ich mich eher so an den Berichten und an der Inspiration orientieren. Da finde ich das schön. Findest du Weinschulen wichtig? Also da, ich war da ja so begeistert, dass du, ich glaube, während der Corona-Zeit auch eine Weinschule eröffnet, begleitet oder Weinseminare gestaltet hast. Ich finde, das ist viel zu wenig.
Ja, also wir haben, also ich habe ja, wie es Corona kam, wir waren sehr lange in Kurzarbeit gewesen. Das hat mich unglaublich verrückt gemacht, nichts zu tun. Und dann haben wir, wo wir dann waren, zwar online ein bisschen was gemacht für die Mitarbeiter, auch Seminare. Und das hat mich aber, sag ich, ja gut, wenn wir haben so viel alten Kundenstamm noch bei uns, wo wir in Bayern damals waren. Und die haben gesagt, hier, wir machen jetzt was. Wir probieren es einfach. Wir machen es einfach. Und dann habe ich einfach weinartig, Kati Feix, habe ich das genannt und habe angefangen, Weinseminare zu geben. Also habe das einfach mal so versucht, erst online. Das kam gar nicht so, war gar nicht so gefragt bei den Endkunden. Da war ich ein bisschen überrascht, weil ich eigentlich dachte, okay, das wäre vielleicht so eine Idee. Und dann haben wir aber angefangen, Weintastings zu machen, so richtig so, nicht online, sondern einfach, dass du da bist. Das ist so richtig. Habe ich verschiedene Gastronomien habe ich angeschrieben, die bei uns waren im Ort. Hier kann ich euren Raum vielleicht nutzen. Können wir da was machen? Und das wurde dann angenommen. Da habe ich dann auch mal so Wein lernen einen Kurs so gemacht. Das war auch so wirklich so Wein verstehen, so richtig Anfänger, dass man ich komme mit Wein an, was muss ich probieren, wo kommt Wein her, wie wird das gemacht und wo sind die Unterschiede. Und dann haben wir aber auch Events veranstaltet, Dennis und ich, haben ein Menü gemacht, also ein Fünfgang-Menü mit komplett Weinbegleitung. 5 Gänge, 5 Weine mit Aperitif, Wasser, Kaffee, all in, als Paket geschnürt und haben das in einem Restaurant in einem Brauhaus bei uns gemacht. Wir durften den Raum nutzen, wenn die geschlossen haben, die Küche nutzen. Dennis hat gekocht, hat die Vorbereitung gemacht. Wir haben uns dafür Equipment alles gekauft, weil wir dachten, okay, vielleicht ist das ja ein Modell für die Zukunft, dass wir das vielleicht irgendwann mal doch alleine machen. Dann haben wir schon mal so einen kleinen Stock. Wir probieren es einfach. Und haben das gemacht und es kam so gut an. Hab dann verschiedene Weinthemen genommen. Weißweine aus Spanien und Portugal, ab Österreich, habe mal ein Weingut nur genommen, Weine aus Württemberg, alles sowas. Und es kam unglaublich gut an, dass es halt immer wieder jetzt gebucht wird. Und dann war die Kurzarbeit zu Ende und wir waren damals eigentlich in Stuttgart, haben aber in Bayern das gemacht, weil wir da immer noch unser Domizil haben mit unserem Haus. Und ja, dann war Stuttgart geschlossen und wir haben was Neues gesucht. Und dann habe ich das natürlich immer nur so peu à peu machen können oder wir machen können. Habe aber trotzdem immer so neben diesen Events, was wir gemacht haben mit dem Kochen, auch noch dann diese Weintastings gemacht mit Roséwein, mal mit Weißwein, mal Burgunderabend, wo dann einfach nur Kleinigkeiten zu essen gab. Und das war sehr gut angekommen. Und dann sind natürlich auch ein paar von den Hotels nochmal drauf aufmerksam geworden drumherum, ob ich denen nochmal helfen kann mit der Weinkarte. Das, was ich auch immer sehr gerne unterstütze auch, wenn die Hilfe brauchen. Ja, und dann machen wir das eigentlich jetzt ein bisschen eher nebenbei, was wir immer wieder anschreiben. Ich mache das über unser Newsletter, über Weinartig, dass sich die Gäste anmelden können. Und dann kommuniziere ich, wenn wir wieder ein Event machen, meistens wenn wir im Urlaub sind, dann bereiten wir das dann immer vor, dass wir das dort auch nutzen können. Und es hat sich sehr gut etabliert. Und die Nachfrage ist gut. Leider kann ich nicht so oft, das können wir es leider nicht so oft machen, weil wir doch jetzt fest eingespannt sind mit unserer Arbeit hier in Marburg.
Gibt es da Tipps, die du, wenn jemand das machen möchte, also wenn jemand Wein, deine Weinschule oder sowas ins Leben rufen möchte, was man auf keinen Fall, was man unbedingt machen muss, was waren für dich die größten Learnings dabei?
Für mich war das meiste, ich wollte ganz viel, ganz schnell machen. Das hat mein Mann, der bremst mich dann immer, Gott sei Dank. Der sagt, nee, wir machen erstmal so. Der ist dann immer der, der mich immer ein bisschen bremst. Ich habe immer unglaublich viele Ideen, die ich gerne sofort umsetzen möchte. Und dann bin ich immer sehr froh, dass er da ist und eigentlich immer sagt, nee, mach mal nicht. Ich glaube, man muss einfach selber ausprobieren und sich selber austesten, wenn man ein Konzept hat, woran man glaubt. Ich glaube, dann funktioniert das auch. Und da gibt es unglaublich viele Varianten, die man dann immer noch irgendwann ändert. Also wir haben eh viele Sachen nochmal dann umgeändert auch, aber du musst einfach mal starten. Und wenn du das hast, dann funktioniert das. Also ich habe eine Website dann selber erstellt, das wollte ich eigentlich alles machen lassen. Ich sage, nee, wir sparen uns das Geld, wir machen das selber. Das habe ich auch dann alles selber gemacht, die Website selber gemacht, habe mich um den Newsletter alles selber gekümmert, wo ich mit Technik nicht so ganz affin war, aber ich habe mich da reingefuchst und das hat dann gut funktioniert und bin da sehr glücklich, dass ich das immer noch sehr gut alleine schaffe. Wenn ich mal einen Tipp brauche, dann kenne ich Leute, die ich fragen kann. Ist auch immer wichtig.
Einfach erstmal trauen, sich rantrauen und machen. Also gar nicht so sehr alles theoretisch durchspielen, sondern loslegen.
Ja gut, klar. Theoretisch einmal schon ein bisschen was vorlegen musst du schon und dann einfach mal beginnen.
Ich finde, das ist total eingeschlafen, so Weinschulen im Allgemeinen. Wenn ich so an die 2000er denke, wahrscheinlich war ich damals auch so im Weinschulzentrum mit Christina Fischer in Köln und Claudia Stern, die das aktiv gelebt haben. Aber ich fand auch in Berlin gab es ganz, ganz viele Weinschulen oder in München oder in Hamburg. Und es war so ein richtig präsentes Thema, was so in den letzten Jahren gar kein Thema oder kaum noch ein Thema ist. Aber vielleicht habe ich da auch eine total falsche Wahrnehmung. Ist das irgendwie eingeschlafen oder gibt es das trotzdem noch sehr intensiv?
Ich kenne das auch noch aus der Zeit, wie ich angefangen habe, Wein zu lernen. Also ich habe ja auch diese Seminare bei der Claudia Stern und bei der Christina Fischer damals wahrgenommen. Und das war sehr faszinierend für mich.
Ich möchte mit euch gerne eine Reise antreten und glaubt mir, diese Reise wird euch inspirieren. Es ist eine Reise durch Geschichte, durch Landschaft und natürlich durch den Genuss eines wunderbaren Weines. Lasst uns eintauchen in die Geschichte der Spotswood Winery. Lasst uns zurückgehen ins Jahr 1882. Damals machte sich ein deutscher Einwanderer namens Georg Schonewald, aus dem recht bald George Schoenwald werden sollte, auf eine unglaubliche Reise. Er ließ sich um 1870 im wunderschönen Napa Valley nieder. Und was tut er dort? Er kauft ein Anwesen, 31 Hektar, in St. Helena in Kalifornien. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum? Warum dieses Land? Warum zu dieser Zeit? Und das ist leicht erklärt. Denn Visionäre denken nicht in Grenzen. George pflanzte 17 Hektar Weinreben und gab dem Anwesen den poetischen Namen Esmeralda. Ist das nicht wunderschön? Aber George war nicht nur ein Winzer. Nein, nein, er war ein Hotelier. Er leitete einige der renommiertesten Hotels in Nordkalifornien, darunter das berühmte Hotel de Monte in Monterey. Ich versuche, euch das Bild dieses Mannes vor Augen zu führen. Ein Unternehmer, ein Träumer, ein Mann mit einer Mission. Und das war erst der Anfang. Dann springen wir 2 Jahre weiter ins Jahr 1884. Ein neuer Name tritt auf die Bühne. Frank Kraft. Frank übernimmt einen Teil des Anwesens. Er baut ein viktorianisches Farmhaus. Ich meine, wer liebt nicht ein gutes viktorianisches Farmhaus? Und errichtet einen Sandsteinkeller. Und das war der Beginn der Old Kraft Winery. Das war die Zeit, in der die Menschen ihre Träume mit eigenen Händen bauten. Und jetzt lasst uns ins Jahr 1910 reisen. Das Anwesen erhält seinen heutigen Namen Spotswood. Wisst ihr warum? Wegen einer Frau, namens Susan Spots, die es zu Ehren ihres verstorbenen Ehemanns Albert umbenannte. Das ist nicht nur Liebe, das ist Hingabe. Jetzt springen wir in die 70er Jahre. Mary und Dr. Jack Novak kauften dieses Anwesen. Sie ziehen mit ihren 5 Kindern nach St. Helena. Und alles scheint perfekt, bis das Unvorstellbare passiert. Jack stirbt plötzlich im Jahr 1977. Und Mary? Was tut Mary? Sie zeigt uns, was es bedeutet, stark zu sein. Sie übernimmt das Weingut. Und sie beginnt, Trauben an renommierte lokale Weingüter wie Schäfer und Duckhorn zu verkaufen. Und dann, im Jahr 1982, gründete sie die Spotswood Winery. Das ist Entschlossenheit, das ist Mut, das ist Inspiration. Aber das ist noch nicht alles. Im Jahr 1985 kommt ein Mann namens Tony Suter ins Spiel. Und Tony bringt eine Revolution mit sich. Er stellt das Weingut auf biologischen Anbau um. Wisst ihr, was das bedeutet? In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit noch nicht einmal ein Thema war, war Spotswood ein Pionier. 1992 erhielt sie die Zertifizierung durch die California Certified Organic Farmers, CCOF. Das ist Fortschritt. Und heute? Heute wird die Spotswood Winery von Marys Töchter geführt, Beth und Lindy Novak. Diese beiden Frauen, kommt, lasst uns ehrlich sein, sind Powerfrauen, setzen das Vermächtnis ihrer Mutter fort. Beth trat 1987 in den Familienbetrieb ein und hat maßgeblich dazu beigetragen, Spotswood zu dem zu machen, was es heute ist. Lindy folgte 1992 und brachte frischen Wind ins Marketing. Gemeinsam haben sie dieses Weingut zu einem der angesehensten im Napa Valley gemacht. So weitreichend, dass Robert Parker ihn als einen der wichtigsten Grand Crus, als Chateau Margaux des Napa Valleys bezeichnet. Aber es geht nicht nur um Menschen, es geht um die Natur. Spotswood steht für Nachhaltigkeit. Ihre Weinberge, 42 Hektar, hauptsächlich mit Cabernet Sauvignon bepflanzt, werden mit äußerster Sorgfalt gepflegt. Regenerative Landwirtschaft, Deckfrüchte, Nistkästen, elektrische Fahrzeuge, reduzierte Wasserverwendung. Sie haben ihren Verbrauch in den letzten Jahren um die Hälfte gesenkt. Und wisst ihr, warum das wichtig ist? Weil sie nicht nur Wein machen, sie machen Geschichte, sie machen eine bessere Zukunft. Aber natürlich machen sie auch Wein. Und ich möchte nicht über den Estate Cabernet Sauvignon reden, sondern über den Lindenhurst Cabernet Sauvignon. Das versteckte Schätzchen. Sein Name ehrt die duftenden Lindenbäume, die seit den späten 1800er Jahren die Gärten des Weingutes zieren. Ist das nicht eine wundervolle Hommage an die Natur und die Geschichte? Aber das ist noch nicht alles. Die Zusammensetzung dieses Weins ist etwas ganz Besonderes. Die Cuvée variiert je nach Jahrgang, aber der Fokus bleibt stets auf Cabernet Sauvignon. Im Jahre 2019 setzt sich der Lindenhurst wie folgt zusammen. 79,2% Cabernet Sauvignon, 10,6% Merlot, 3,8% Petit Verdot und 3,5% Cabernet Franc. Und natürlich nicht zu vergessen die 2,9% Malbec. Diese Kombination ist nicht nur eine Formel, sie ist Kunst. 20 Monate lang in Eichenholzfässern. Ist kein Rezept, das pauschal angewendet wird, sondern variiert je nach Jahrgang. Im Jahr 2019 62% neues Holz. Zum Vergleich, im Jahr 2021 waren es nur noch 35%. Im Glas tiefes Purpur. Und dann kommen die Aromen von schwarzen Johannisbeeren, dunklem Kirschkoli, Zigarrenkiss und Piment. Und am Gaumen diese feinen Tanninen, diese Balanciertheit, diese erfrischende Frucht. Und dieser Abgang, der eigentlich loslässt. Ja, es scheint dir reicht. Balance und Vielschichtigkeit. Das ist Leidenschaft. Das ist Kunst. Das Ergebnis, ein Wein mit Tiefe, mit Eleganz. Und bitte, erhebt das nächste Mal euer Glas auf Spotswood, auf ihre Geschichte, auf ihre Innovation und auf die Menschen, die mit ihrer Arbeit die Welt ein bisschen schöner machen. Vielen Dank dafür. Und noch ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Ich weiß noch genau, wie ich das erste Seminar, bin ich allein nach Köln gefahren und habe an diesem Weinseminar von der Claudia Stern teilgenommen. Und danach habe ich das bei der Christina, dieses Essen und Wein gehabt. Und das gibt es heutzutage weniger, finde ich. Es gibt es weniger. Aber ich gucke mir auch, ich schaue zwar auch immer, wenn mich jemand fragt, wo kann man hingehen, was könnte man besuchen, dann versuche ich das eigentlich auch immer gerne noch weiterzuleiten. Es gibt in München immer noch, was ich gesehen habe, ich glaube, einfach genießen. Da hatte ich mal geschaut, das fand ich sehr spannend, was die anbieten. Wenn ich jetzt noch jünger wäre, hätte ich das wahrscheinlich auch mehr ein bisschen nahegelegt. Aber das empfehle ich auch gern. Aber ich finde auch, dass es extrem weniger geworden ist.
Vielleicht fühlen sich ja einige motiviert, dann doch wieder Weinseminare zu geben. Wir hatten hier in Dresden auch mal eine Weinschule und das wurde eigentlich auch sehr gut angenommen. War da damals sehr
Schön.
zufrieden oder fand das sehr spannend. Das, was ich finde, was ganz, ganz selten vermittelt wird, auch bei Weinseminaren oder bei Weinabende, ist so die Lust am Wein. Dass man richtig Freude beim Weintrinken hat und das eigentlich auch gerne zeigt. Und ich finde den Vergleich da extrem spannend, wenn du jemanden zuschaust, der auf der einen Seite isst oder jemanden zuschaust, der Wein trinkt oder jemanden zuschaust, der einen Schokoladenkuchen isst. Und wenn du jemanden zuschaust, der einen Schokoladenkuchen isst, dann ist das eine ganz andere, schon visuell sinnliche Geschichte. Und wenn wir das mit Wein vermitteln können, dass man man hat die gleiche Empfindung, man hat diese. Auch die Entspannung, die man sich selber suggestiert, eben beim Wein durch Alkohol, bei Schokolade durch den Zucker, dann die Aromfülle, die man wahrnimmt und die eigentlich schon visuelle, ja, Sinnlichkeit oder sich darin fallen lassen oder das Genießen. Und das, finde ich, sollte man auch ganz, ganz toll beim Weinen irgendwie vermitteln, dass man es genießen kann, sich darauf einlassen kann, einfach Freude daran hat.
Ja, meinst du, man kann das vermitteln? Also ich
Würde mich
beobachte,
freuen, wenn man das könnte.
ja, das wäre super. Also ich beobachte gerne unsere Gäste, wie die essen und wie die trinken. Und das ist auch immer, ich sehe da auch immer einen Unterschied. Aber ich sehe auch manchmal, wenn sie den Wein einfach so innehalten und gerade so im Mund und dann einfach mal das Besteck liegen lassen und einfach mal so die Sekunde selber genießen. Und dann weiß ich, ah, das ist gerade ein guter Moment. Den lässt du mal gerade auch einfach in Ruhe. Und dann siehst du, der ist mit sich gerade vollkommen glücklich. Das sieht man schon. Das ist dann nicht immer nur das Essen, aber oder
Das
anders ist
stimmt.
es eher die Kombination dann. Wenn sie gerade das mit dem Essen und mit dem Wein zusammen haben. Und dann siehst du die Augen sind zu oder du siehst dieses Glitzern im Auge und sagst, ja, das ist gerade, ich glaube, das ist richtig, was da gerade passiert. Und dann hat man das unbewusst vermittelt, ja.
Das anzuschauen ist auch wirklich schön. Also es ist so ein. Gab es für dich mal diese Wein-Speisen-Kombination, die unschlagbar war?
Da gab es viele. Ganz genau benennen, es ist gerade ganz schwer. Kann immer mal Situationen jetzt natürlich nennen, wo wir mal Essen auch waren und wo wir was getrunken haben im Restaurant. Da gab es immer ein paar verschiedene Sachen. Ich glaube, letzte gute Variante, die ich. Obwohl, es gab so viel. Also ich sage, kurz waren wir mal essen vor 2 Jahren, 1,5 Jahren. Das hat mir unglaublich gut gefallen, wie die Aromen und das mit dem Essen, mit der Säure, aber auch unglaublich gut mit den Weinen ging. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber manchmal ist es auch was ganz Einfaches, wo du ein einfaches Essen hast, was mit einem guten Wein auf einmal so matcht, wo du denkst, ja, boah, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet und das ist gerade der Moment, der mir gefällt. Also ich kann das nicht genau benennen. Es sind unglaublich viele Momente schon mal, die sehr, sehr gut waren. Ich glaube eher mehr gute als ja, wenig schlechte. Und über die denke ich nicht nach.
Findest du, man kann das reproduzieren? Also, dass wenn man Leberwurst und Riesling Kabinett hat und das miteinander probiert, dass es immer gleich ist? Oder ist das situationsabhängig und vielleicht auch menschenabhängig oder temperaturabhängig oder luftfeuchtigkeitsabhängig? Oder passt das immer?
Also wenn wir bei dem Beispiel mit Leberwurst bleiben, ich glaube, da gibt es sogar verschiedene Varianten von der Leberwurst. Da kann man bestimmt viele Varianten ändern. Da kannst du auch verschiedene Rieslinge zunehmen. Aber ja, ich glaube, dass sowas natürlich auch temperaturmäßig ich glaube, umgebungstechnisch. Es ist kalt, es ist warm. Ja, ich glaube, dass das schon auch etwas mit zu tun hat. Es sind zwar kleinere Einwände, aber ich glaube, dass die Temperatur beim Wein auch wichtig ist, wenn du so eine Speisenkombination ausprobierst. Das ist, was ich auch sehr stark drauf gucke, immer, dass es immer gut passt. Also, dass der Weißwein nicht zu kalt ist, aber auch nicht, klar, nicht zu warm, ist schon richtiger, aber dass es auch auf den Wein abgestimmt ist. Und man muss ja auch immer weiterdenken, wenn ich es ins Glas gebe, was habe ich dann für eine Temperatur? Ist am Gast es, dann steht es vielleicht auch noch einen Moment am Tisch, ehe der Gast es wieder probiert. Das sind so Dinge, die ich mir immer durch den Kopf gehen lasse, wenn ich einen Wein für die Weinbegleitung rausnehme. Bei uns geht die Weinbegleitung sehr, sehr gut. Wir haben bestimmt 90% Weinbegleitung.
Oh wow.
Ja, vielleicht ein bisschen weniger, aber weil danach kommt auch gleich die alkoholfreie Begleitung bei uns, die auch sehr stark geht. Mhm. Und leider viel zu wenig Flaschenweine. Da spricht ja auch für sich ein bisschen für die Begleitung. Also es gibt immer wieder Gäste, die, also was so die Rückmeldung ist, viele haben immer Angst, die Weinbegleitung zu nehmen, weil sie unglaublich enttäuscht worden sind in den letzten Jahren, was sie qualitativ oder was es preislich dann immer war. Und dann ist zwar schon eine Weile her, wo das jetzt immer kam, aber dieses Vertrauen wiederzugewinnen, ich glaube, das ist auch schwer. Und dass man da die Gäste wieder mit einbringen kann, dass man die abholen kann, dass es doch das Vertrauen in eine Weinbegleitung nehmen, finde ich dann schon gut. Und das sehe ich halt. Sie sagen, Gäste, die wiederkommen, ach, super, ne? Die Weinbegleitung letztes Mal, wir würden das unglaublich gern wiedernehmen. Sie haben uns da wieder mitgenommen, dass es glücklich macht. Und das ist das, was zählt. Ach, das ist so schön. Ja, glücklich machen. Das macht.
Bist du selber Team Weinbegleitung oder bist du Team Flasche, wenn du mit deinem Mann essen gehst?
Eher Flasche. Wir nehmen wirklich eher mal eine Flasche. Das ist, ja, gefällt uns meist immer besser. Ja, manchmal, wenn ich mir die Weinbegleitung anschaue, dann reizt es mich dann schon, das würde ich gern probieren. Oder ich lasse mal einen Wein mal mit einfließen, den ich dann da gesehen habe, den ich ungern ganz gerne mal wieder probieren möchte oder noch nie probiert habe. Oder wenn einer, ich frage dann auch, gibt es noch mal eine Empfehlung, was ich vielleicht drin probieren darf, sollte. Da bin ich auch immer sehr aufgeschlossen. Ich probiere unglaublich gerne neue Sachen, auch Sachen, die ich vielleicht noch nicht kenne. Aber sonst bin ich ganz gern bei einer Flasche auch dabei, weil das uns für den Abend sehr gut trägt. Und da haben wir immer sehr viel Freude dran.
Was macht für dich eine gute Weinbegleitung aus? Also wonach oder was würde dich total reizen? Sind es eher extravagante Sachen oder sind es bekannte Sachen? Muss es besonders günstig, besonders teuer sein? Muss es facettenreich sein? Wo sagst du, da greife ich doch zur Weinbegleitung?
Also wenn wir essen gehen und für die Weinbegleitung, wenn sie spannend anhört, dann lasse ich da mal gerne mit verschiedene Weine mit einbauen. Ja, aber ich glaube, eine ganze Weinbegleitung haben wir selten genommen. Das war einfach, weil es uns dann, glaube ich, immer von der Menge dann zu viel ist. Wir sind eher nicht so die Vieltrinker, eher so wenig und dann wirklich lecker und spannend. Mhm. Und das ist so was wir immer ganz gerne halt dann ausprobieren, eher mal eine neue Flasche dann auch. Oder was mal so altbewährtes, was man so für einen Abend, wenn man nett zusammensitzt, dann möchte man, lass uns doch mal wieder eine schöne Burgunder trinken. Oder du, das haben wir ewig nicht probiert, mal was Altes von der Mosel oder so. Das ist immer spannend für uns. Mhm. Wenn ich die Weinbegleitung für die Gäste oder bei uns im Restaurant auswähle, gehe ich anders ran. Zum einen, Punkt 1, klar, es soll Weine sein, die das Essen begleiten oder auch heben, aber nie untergehen dürfen. Das ist der Punkt, der mir ganz wichtig ist. Und ich finde immer, der erste Wein ist immer sehr entscheidend. Man muss einen Wein am Anfang, oder ich finde, ich möchte immer einen Wein am Anfang haben, der die Gäste schon mal mitnimmt, der nicht zu anspruchsvoll ist, aber auch nicht zu langweilig ist. Aber immer noch auch passend zum Essen ist. Und das ist, finde ich, für mich immer am schwierigsten herauszufinden, den Wein zu finden. Aber ich liebe diese Herausforderung und das macht mir unglaublich viel Spaß, das dann auch immer wieder zu finden und dann zu sehen, wie das dann auch ankommt. Dann auch Weine, die ja auch das nicht nur, ich finde Weine, die man halt auch kennt, sollten in der Weinbegleitung dabei sein. Weine, die man halt nicht kennt, Weine, die man kennt. Und einfach auch mal Rebsorten zu zeigen, die halt etwas unbekannter sind. Das ist auch, was ich unglaublich gerne mag, so unbekannte Rebsorten ausprobieren. Das auch mal zu präsentieren, das zu zeigen und auch dieses Neue den Gästen immer zu erzählen. Ich erwähne sehr gerne mal die Geschichte ein bisschen dazu. Ich erzähle, wie die Weine gemacht sind, dass man ein bisschen das näher bringt, dass man nicht nur einfach den Wein einschenkt. So, das ist der Chardonnay aus Baden, viel Freude. Nee, es soll einfach, das ist der Winzer und wir haben gerade, in dem Jahr war so das Wetter und so ist der Ausbau und deswegen ist gerade die Aromatik so und mit Temperatur passt das so schön mit dem Gericht dabei, dass es mit dem Fisch, Fleisch etc. gerade wunderbar passt, dass man, ich kann das gerade nachvollziehen. Und dann sage ich, die Weine verändern sich. Wenn Sie die Weine jetzt probieren, schmeckt ganz anders, als wenn Sie es mit dem Essen haben. Und das ist dann auch danach dieses Feedback zu sehen, boah, Sie haben recht, der Wein hat sich komplett zum Essen geändert. Am Anfang war ich sehr skeptisch, ob das mir gefällt. Und danach war das so toll gewesen. Gut, dass ich es doch ausprobiert habe. Das sind so die Momente, die ich einfach toll finde. Das lebe ich so gern im Restaurant. Ich finde diese, wenn es anfängt, ich bin am Anfang immer so nervös. Ich bin wie als wenn ich so von der Prüfung bin. Erstmal so ein bisschen Gänsehaut und so ein bisschen kribbelig. Und dann, wenn es losgeht, dann die Gäste da, dann ist man, jeder Gast ist anders, stellt sich auch jeden Gast auch anders ein. Dass jeder, du musst ihn ja auch erstmal, der kommt an, du musst ihn ja erstmal kennenlernen. Was haben die? Haben die vielleicht was Besonderes zu feiern? Ist es eher, wir kennen uns noch nicht so lang und abtasten und was mag jeder? Und dann, wenn ja mittendrin sind, wenn man dann so in diesem, so die Geschichte für jeden so auch hat, dass man so diesen Abend begleiten kann, finde ich, das macht mir viel Freude. Und das ist halt, was immer wieder noch sagt, ich habe richtig Lust an meinen Beruf oder an das, was wir machen. Das ist, macht uns unglaublich viel Spaß. Und vor allem die Arbeit mit meinem Mann in der Küche, wir arbeiten ja unglaublich lange ja auch schon zusammen. Ich kann nicht sagen, er kocht immer gleich. Es ist immer wieder auch anders. Immer wieder probieren wir die Gerichte neu und immer wieder sind es auch neue Aromen, die sich ergeben. Denn es macht eigene Gewürzmischungen, die auch immer ein bisschen verändert sind, immer ein bisschen anders. Und da auch immer die passenden Weine zu finden, finde ich sehr schön, finde ich sehr spannend. Das mache ich sehr gern. Und dann das Leben mit den Gästen. Ja, da viel Spaß dran. Das ist, glaube ich, das, was auch in der Weinbar, glaube ich, bei dir auch immer war, ne? Dieses Leben, du hast es ein bisschen lockerer, ein bisschen erfrischender, immer ein bisschen Neues auch den Gästen zu zeigen. War das bei dir dann genauso?
Ich wollte es eigentlich immer locker, aber ich glaube, ich bin nicht der Typ für locker. Das war mein großes Problem. Also ich bin nicht so der, so wie Toni zum Beispiel, der dann, hey yo, was geht? Das ja. Hätte ich total gerne und den Wein dann möglichst unkompliziert, aber es war dann letztlich doch immer, nicht kompliziert, aber es war immer so tiefsinnig. Also wir haben nicht nur einfach Sauvignon Blanc serviert, sondern wir haben dann 10 verschiedene Sauvignon Blanc serviert. Oder haben, also bei uns ging auch nur 1%, wenn überhaupt, Flaschenweine. Also wahrscheinlich im Monat ging 1-2 Flaschen aus der Flaschenkarte. Und der Rest war alles beim Glas, weil wir halt versucht haben, wir hatten so 100, 120 offene Weine, versucht haben, das möglichst spannend zu gestalten und den Gästen verschiedene Welten zu offenbaren, die sie so noch nicht kannten, dass man verschiedene Burgunder probiert, dass man eine Wein-Käse-Reise, wir hatten ja nur Käse als Speisen. Also ich wäre gern lockerer gewesen und wäre gern entspannter, aber es war dann doch so nicht wissenschaftlich oder nicht irgendwie verkopft, aber möglichst erlebnisreich in dem Sinne.
Ich finde es immer faszinierend. Jede Weinbar hat ja, glaube ich, so eigenes Flair, eigenes Leben, andere Dynamik auch drin.
Ja.
Das ist gut, wenn nicht alles gleich ist. Das darf es auch nicht.
Das stimmt. Ja. Gab es für dich mal eine Weinbar, die dich total begeistert hat? Hast du eine Lieblingsweinbar?
Ich habe eine Weinbar im Bodoma erlebt, an der erinnere ich mich immer wieder dran. Ich weiß leider den Namen nicht, aber es war mitten in Bordeaux gewesen. Wir waren auf Bordeaux-Reise gewesen und haben dann dort übernachtet und haben abends sind wir in diese Weinbar gegangen und da habe ich dieses System das erste Mal gesehen, wo du kriegst so eine Chipkarte und du gehst an die Automaten, wo überall die Weine drin stehen und du kannst dir dann auswählen, ob du 1 Zentiliter, 2 oder mehr oder ein Glas haben möchtest. Und danach wird das dann abgerechnet. Also Karte ranhalten, drückst auf den Knopf und dann wird das so abgepumpt. Das war alles dann, ja, ich sag mal, wie in diesem Corava-Style, alles war das dann auch dicht. Und diese Faszination dieser verschiedenen Varianten, dieser tollen Weine dort, ob das jetzt verschiedene weiße Bordeaux, rote Bordeaux, Süßweine waren. Und dazu gab es halt dann auch so eine ganz lockere Karte. Also wirklich vom Essen her, du konntest einfach nur so ein Sandwich oder ein bisschen Käse, eine Wurstplatte machen. Und wir waren dann halt, glaube ich, zu sechst gewesen und haben dann auch so gemischt alles genommen und bist immer losgegangen, hast immer wieder was Neues ausprobiert. Und das hat mir schon gut gefallen. Da habe ich gedacht, boah, das willst du auch machen mal. Aber nein, habe ich da nicht gemacht. Das ist so.
Hast du den Service da nicht vermisst, dass jemand kommt, dir den Wein einschenkt, was dazu sagt? War das dann aufgehoben sozusagen?
Es gab auch wirklich eine Karte mit Flaschen, die man noch bestellen konnte. Das gab es auch. Und das haben wir auch gemacht. Also wir haben trotzdem nebenbei eine Flasche bestellt, was wir dann zusammen dann probiert haben, weil das ja natürlich dann auch interessant war mit der Gruppengröße. Mehrere Flaschen und da war dann aber auch Service war da. Also es gab auch eine Bar, wo man auch andere Getränke holen konnte, wo man auch Softdrinks machen konnte. Gut, verstehen die, aber gut, gibt's auch. Was aber auch in der Richtung mit Service war. Und das Essen wurde natürlich auch ganz normal serviert. Das gab es schon. Das war aber alles sehr, wenn du was wissen wolltest über den Wein in der Weinkarte, ja, waren die da und haben das auch super gut gemacht. Ich fand es eigentlich gut eingegliedert. Es war in Ordnung. Ja, hat mir nicht so gefehlt.
Was findest du beim Service wichtig? Also was muss sein? Was versuchst du selber zu leben? Was findest du zu viel?
Herzlichkeit ist ganz wichtig. Offenheit.
Stimmt.
Es ist auch immer sich auf den Gast einstellen, ist natürlich es lag sich so leicht, aber du musst es einfach, kannst du nur über die Jahre auch lernen. Oder du hast es in dir. Ich fand es sehr schön, das immer wieder für mich auch zu entdecken, wie kann man das halt auch den Gast mitnehmen auf so eine Reise. Wichtig, wie gesagt, ich finde Herzlichkeit wichtig. Ich finde auch Fehler dürfen immer mal passieren. Dafür sind wir Menschen und das kann jedem mal was sein und was gar nicht sein darf, finde ich Arroganz. Das finde ich ganz schlimm im Restaurant. Wenn ich das mag ich nicht so. Ich glaube, das ist auch immer so was Vorgeschobenes, wenn man irgendwas vielleicht nicht so gut kann oder wie auch immer. Das
sind ja meistens die unsicheren Menschen, die dann eine gewisse Arroganz leben, egal welcher Sparte, ob es jetzt im Computerbereich ist oder also allgemein bei Beratung, aber eben auch beim Wein. Und das finde ich, raubt den Menschen ganz, ganz oft die Freude am Wein, wenn sie einen Gegenüber haben, der das Ganze mit Distanz, Arroganz und ja, herablassenden Gesten dann letztlich lebt.
Ja, was ich auch früher noch erlebt habe, wie ich relativ jung noch als Chefdirant war oder auch als Sommelier-Assistent damals war und Kommis-Sommelier, das war, dass viele Frauen nicht so in der Sommelier-Linie gesehen haben, das auch nicht akzeptiert haben. Und das habe ich ganz stark auch kennenlernen dürfen von Gästen.
Echt?
Ja.
Oh.
Wo du hingegangen bist, sagt, bin ich hingegangen auch zum Gast und wollte Empfehlungen machen und nein, bitte schicken Sie mir Ihren Sommelier. Ich sage, oh, sehr gern. Dann habe ich das getan Aber das ist schon, das kam halt schon ab und zu mal vor, wo man das so merkt. Also es hat lang gedauert, diese Durchsetzungskraft zu haben. Ja. Und das fand ich damals sehr schade. Aber es hat sich ja Gott sei Dank sehr gewandelt.
Aktuell aber nicht mehr passiert, es war damals,
Ja, das
oder?
ist schon einige Jahre her. Das war wirklich relativ am Anfang, wo das noch, ja, nicht ganz so akzeptiert war. Gott sei Dank hat sich das sehr gut gewandelt und ich bin da, ich muss auch sagen, ich habe auch damals so als anders genommen, wie ich das die ersten Sommelieren, die ich gesehen habe, mit der Irene Goldbach damals, die war die auch
Ja,
Speisemeisterei
war auch
damals,
Speisemeisterei.
ne?
Und da haben wir das Gleiche in der Tat erlebt.
Gewesen.
Ich war 97 da,
Ja.
dass es da noch sehr, sehr viel
Ist
Vorbehalte
wirklich.
gegen Frauen gab. Und ganz, ganz viele auch da stark mit ihr. Sie hatte ja doch eine sehr auch überzeugende Ausstrahlung und konnte es da auch sehr. Ich habe sie lange nicht gesehen. Also liebe Grüße, falls sie es hört. Müssen uns mal wieder treffen. Aber ich habe damals sehr bewundert, mit wie viel auch Selbstsicherheit sie an die Tische gegangen ist und. In dieser Situation, wo das eben noch nicht so üblich war, dass Frauen den Sommelierberuf gelebt haben, hat sie das schon sehr, sehr aktiv ausgeübt. War toll.
Ja, also finde ich auch. Und das war so eine Inspiration auch für mich, daran weiter festzuhalten. Also nicht nur Irene, auch was Nathalie Lump damals oder Claudia Stern, Christina Fischer, das war, oder Dame Marie-Helene Krebs, wie die damals Sommeliere des Jahres wurde, damals in Reinertshausen in Markobrunn. Da habe ich mir gedacht, ja, super, da bleibst du dran. Die haben das geschafft, dann kannst du das auch schaffen. Und das war für mich immer so eine Motivation dann.
Gibt es beim Service noch Sachen, die du ganz, ganz wichtig findest? Also außer den menschlichen Aspekten, vielleicht rein aus dem Handwerklichen heraus oder aus dem Fachlichen, worauf du immer achten würdest?
Ich finde Hygiene sehr wichtig, dass halt man immer gut angezogen ist, dass man eine ordentliche Arbeitskleidung hat. Das ist, finde ich, immer von der Ausstrahlung sehr gut. Ist egal, ob du Anzug oder einfach nur im T-Shirt arbeitest. Das hat viel damit zu tun, was oder halt wie Handpflege ist. Das hat viel zu tun und auch was Handwerk, ja, ein gutes Handwerk, was man mal lernt, was Tranchieren oder Filetieren halt ist, macht man absolut zu selten noch. Ich sehe das so gerne immer, wenn das mal jemand bestellt. Wir machen es leider auch nicht, aber ich finde es sehr, sehr gut, wenn man das noch kann. Aber wenn man halt auch immer, ja, ich glaube, man muss diesen, ich finde schon eine Ausbildung sehr wichtig für die Gastronomie. Ich sehe aber auch immer, dass mehr ungelernte Mitarbeiter, die aus so zweiten Reihe vielleicht mal angefangen haben mit Kellnern, aus dem Studium raus, dann ihre Leidenschaft dafür entwickelt haben und das auch sehr, sehr gut können. Also ich glaube, wenn man das Gefühl dafür hat, dann kann man halt auch mal über Kleinigkeiten wegsehen. Also ich habe das jedenfalls für mich gelernt, dass man nicht immer alles so perfekt machen muss, aber es muss einfach, es darf dem Gast nicht auffallen und es gehört immer Ehrlichkeit auch dazu. Ich kann auch, wenn mich ein Gast fragt, was ist das hier für ein Kraut, auf dem ich sage, oh, es tut mir leid, ich muss nochmal nachfragen, ich weiß es gerade nicht. Aber da muss ich ehrlich sein, nicht irgendwas daher sprechen, was dann vielleicht nicht stimmt oder da muss man halt immer dabei bleiben.
Wie lebst du Service am liebsten? Also welche Möglichkeiten hast du am liebsten? Lüftest du gern? Dekantierst du gern? Brauchst du irgendwelche Tools, die ganz wichtig sind? Bist du ein Glasfetischist oder wie ist eigentlich die weibliche Form von Fetischist?
Fetischistin hätte ich jetzt gesagt.
Fetischistin?
Wir werden es nachsehen.
Ja, oh, peinlich. Okay. Also
Mutzelüge.
ist das für dich wichtig oder wo achtest du selber bei deinem Service? Wo lebst du dich richtig aus?
Tools selber. Ich habe jetzt für mich neu entdeckt den CoraVinci Sparkling. Finde ich großartig. Hält unglaublich gut. Jeder Wein ist sehr individuell und darauf gucke ich halt auch. Und wenn ich einen Wein belüften würde, wenn eine Flasche Wein bestellt wird, empfehle ich, also ich sage dem Gast gerne, dass sie probieren und sage, ich würde es ihnen empfehlen, auch zu dekantieren. Oder ich sage ihm, man könnte ihn dekantieren, aber ich glaube, dass auch ein großes, ich finde, dass ein großes Glas dem Wein auch schon gut tun würde. dass er die Wahl hat zu entscheiden, was möchte er wirklich, wenn er probiert hat.
Es gibt Weingüter, die muss man einfach kennen. Und dazu zieht die Tenuta San Leonardo, eines der Kultweingüter der modernen Weinwelt. Es liegt im Trentin und verbindet eine jahrhundertealte Geschichte mit bemerkenswerten technischen Errungenschaften. Aber warum genau hat dieses Weingut einen so außergewöhnlichen Ruf? Ursprünglich war das anwesend über 1000 Jahre ein Kloster. Später ging es in den Besitz der Familie Marchese Guerre Gonzaga über, die es seit mehr als 300 Jahren pflegt. Der Name San Leonardo di Sanis wurde bereits 1215 urkundlich erwähnt. Im späten 19. Jahrhundert wurde die Villa Cresti im Liberty-Stil erbaut. Während des Ersten Weltkrieges diente sie als Hauptquartier des italienischen Armeekorps. Die Familie Guerreri Gonzaga ist bis heute die leidenschaftliche Hüterin dieses besonderen Ortes. 1982 entwickelte Marchese Carlo Guerreri Gonzaga eine innovative Weinbereitungstechnik. Damit schuf er den ikonischen Wein San Leonardo. Das Weingut arbeitet schon immer eng mit internationalen Beratern und Önologen zusammen, um Spitzenqualitäten zu gewährleisten. Eine Schlüsselperson war Giacomo Takis, der auch die berühmten Supertaskens wie Sassicaia, Tinanello oder Saffredi mitgestaltete. Sein Wissen trug wesentlich zur Entwicklung bei San Leonardo bei. Der San Leonardo wurde erstmals 1982 vinifiziert, ist ein Blend aus Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und Merlot. In der Cuvée spielt Carménère, eine der ältesten Rebsorten des Weinguts, oft eine kleine, aber wesentliche Rolle. Sie verleiht den Wein zusätzliche Tiefe und Würze. Der San Leonardo wird nur in besten Jahren produziert und spiegelt das Terroir sowie die Philosophie des Weingutes wider. Ein herausragendes Beispiel ist dafür der Jahrgang 2018. Das Jahr war klimatisch kühler, was eine langsame und gleichmäßige Reifung der Trauben förderte. Die Aromen entwickelten sich fein und die Säurestruktur blieb ausgewogen. Diese Bedingungen verliehen dem Wein Eleganz, Finesse, Tiefe und präzise Aromen. Die Tannine sind feinkörnig und tragen zur Struktur des Weines bei. Die empfohlene Trinkreife für diesen Wein liegt zwischen 2025 und 2050. Obwohl der Wein schon jetzt sehr beeindruckend ist. Die Rebsortenzusammensetzung, um bei den Fakten zu bleiben, des Jahrgangs 2018 besteht zu 60% aus Cabernet Sauvignon, 30% Carménère und 10% Merlot. Die Gärung erfolgt spontan in kleinen Zementbehältern und dauert etwa 15 bis 18 Tage. Tägliches Umpumpen und Delistage sorgen für eine gleichmäßige Extraktion. Der Ausbau erfolgt über 24 Monate in Barriques aus französischer Eiche. Und natürlich kann man die Farbe des Weins als leuchtendes Rubinrot bezeichnen. Kann man die Nase des Weins mit gebackenem Brot, reifen Waldbeeren, feinem Pfeffer, roten Paprika und Zedernholz definieren. Kann man den Gaumen als klar, druckvoll und ausgewogen mit engmaschigen, saftigen Tanninen skizzieren. Aber eigentlich ist es ein Wein, den man nicht beschreiben kann, den man erleben muss, den man schmecken muss, den man fühlen muss. Und dann findet jeder seine eigenen Worte. Die Weinberge der Tenuta San Leonardo erstrecken sich auf Schwemmlandböden. Diese Böden sind über Jahrhunderte durch Ablagerung der Flüsse Adige und Gresta entstanden. Sie sind reich an Mineralien und bieten eine hervorragende Drainage. Und es ist der kalkreiche Untergrund, der die Struktur und die Langlebigkeit der Weine fördert. Die durchlässigen Schichten erlauben es den Wurzeln, bis tief ins Erdreich vorzudringen. Das Weingut liegt auf einer Höhe von 150 bis 200 Meter über dem Meeresspiegel. Die kühlen Nächte fördern die Entwicklung von komplexen Aromen. Die Nähe zum Gardasee schafft ein einzigartiges Mikroklima. Und dann ist dort noch der Orda de Garda. Ein Wind, der besonders in den Sommermonaten weht und die Blätter der Reben trocknet und vor Krankheiten schützt. Die Jahresdurchschnittstemperaturen liegen bei 12,7 Grad, man rechnet mit etwa 1900 Sonnenstunden und hat somit ideale Bedingungen für Bordeliger Rebsorten. Uralte Rebstöcke, teilweise über 50 Jahre, liefern geringe Erträge und Trauben von außergewöhnlicher Qualität. Das Weingut liegt in der Region Trentino Alto Adige, im nördlichen Teil Italiens. Es befindet sich in der Nähe des Dorfes Avio, etwa 30 Kilometer nördlich von Verona. Das Anwesen liegt im Tal des Flusses Adige, umgeben von den Voralpen. Die Region Valle Garina verbindet alpine und mediterrane Einflüsse. Diese Mischung schafft außergewöhnliche Bedingungen für den Weinbau. Kühle Brisen aus den Bergen und warme Luftströme aus der Poebene fördern eine gleichmäßige Reifung der Trauben und sind eine perfekte Voraussetzung für diese Bordeaux Blend. Doch was ist das eigentlich, dieses Bordeaux Blend? Der Bordeaux Blend ist eine Assemblage aus klassischen Bordeaux Rebsorten. Er umfasst Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc
und in kleineren Mengen Petit Verdot, Malbec und Carmenère. In Italien hat sich der Bordeaux-Stil, also die Kombination dieser Rebsorten, besonders in der Toskana, in Venetien und im Trentino Alto Adige etabliert. Die Adaption an italienische Böden und Klimabedingungen führt zu eleganten, lagerfähigen Weinen. Der San Leonardo ist ein Paradebeispiel für diese Symbiose aus Tradition und Innovation. Jeder Schluck erzählt eine Geschichte. Von den Böden, dem Klima und den Menschen, die diesen Wein möglich machen. Ich weiß, es klingt unfassbar technisch, aber dieser Wein ist so emotional. Wenn man ihn einmal auf der Zunge hat, dann weiß man, was ich meine. Und das ist ein unbeschreibliches Weinerlebnis. Vielen lieben Dank dafür, der Tenuta San Leonardo und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Segnitz.
Ich würde es immer auf die Gunst des Weines entscheiden, aber ich würde trotzdem dem Gast immer die Wahl lassen, zu sagen, was er haben möchte. Das finde ich halt wichtig. Ich finde Dekantieren auch, ich werde immer ganz oft gefragt, warum dekantieren Sie den Weißwein? Das ist immer total spannend. Wir machen manchmal Sachen, die wir eigentlich für selbstverständlich halten, aber viele Gäste sehen das und sagen, für die ist das komplett neu oder auch immer noch, warum wird denn dieser Wein, dieser Rotwein in diese Karaffe reingegeben? Und das finde ich immer schön, dass da dieses Interesse ja auch immer noch da ist. Weißwein dekantieren finde ich immer ganz gut. Nicht jeden, wirklich da, wo es nur nötig ist oder wenn er die Zeit halt auch braucht. Jeder Gast mag es auch anders und frage ich auch immer gerne nach der Temperatur. Ob es ihnen so angenehm ist mit der Temperatur oder ob wir ihn vielleicht aus dem Eis lassen dürfen, dass er lieber ein bisschen mehr noch Temperatur erreicht und dass wir eher nach und nach wieder ins Eis geben. Das mache ich dann auch immer gern. Oder wenn sie sagen, nee, ich will es richtig eiskalt, gut, dann darf er das auch so gerne bekommen. Es ist sein Wein, er darf es dann auch gerne so machen. Ich kann nur meine Empfehlung abgeben, wie es für den Wein am besten wäre. Und wenn er es gerne so mag, ist das auch vollkommen in Ordnung. Also vollkommen legitim.
Aber Grenzen gibt es für dich da nicht, dass du sagst, einen großen Burgunder serviere ich niemals unter 10 Grad, sondern letztlich das, was der Gast möchte, das machst du dann auch.
Also ich mache eigentlich die Rotweine so, wie ich das auch richtig finde, mit der Temperatur. Wenn die ein bisschen kühler werden sollten, sein sollten, dann bring ich ihm das auch so.
Was ist bei dir kühler? Also was sind für dich optimale Temperaturen?
Ich finde, dass Weine, die etwas mehr Tannin haben, sollten nicht zu kalt sein, aber doch eine gewisse Temperatur. Also da finde ich, da könnte man dann schon mal, bin ich so bei 18 ungefähr. Alles, was ein bisschen frischer, nicht so viel Tannin hat, nicht so viel, so finde ich auch, dass er auch bei 14, 16 mal sein darf. Probiere da unglaublich aber auch viel aus, was das heißt mit den Temperaturen. Also ich stelle mir das Glas da mal weg und dann gucke ich, wie das halt auch sich entwickelt. Dann halte ich meine Temperatur, fühle ab und zu mal rein, dass ich mal weiß, okay, jetzt ist es wirklich so, wo man das für die Zukunft sich mal abspeichern kann. Weißwein soll schon auch, finde ich schon kühl, schon besser. Aber auch da finde ich, Weißweine, die ein bisschen mehr Holz haben, die müssen auf jeden Fall mehr Temperatur haben. Die sollten schon mal so 12 Grad oder ungefähr sein. Weil der Wein entwickelt sich ja auch im Glas mit mehr Temperatur. Der steht einen Moment da. Das ist dann, finde ich, schon viel attraktiver für so einen Wein, wenn er die richtige Temperatur hat. Und Gläser. Ich finde Gläser unglaublich wichtig. Das ist so, was ich so für mich entdeckt habe. Ja, ich glaube, da bin ich wirklich so ein bisschen fetischistisch angehaucht, was Gläser angeht. Ich habe da mehrere Gläsersorten, die ich immer wieder austeste für uns auch, wenn ich mal einen Wein habe, wo ich mir, oh ja, den probiere ich mal in dem Glas, dann nehme ich mal ein bisschen Größeres, dann was Kleineres. Und auch die Nachfrage bei den Gästen, warum haben sie denn jetzt dieses Glas für diesen Wein genommen? Finde ich toll, dass sie mich das fragen. Also allein, dass sie darauf kommen. Das ist so vielleicht für sie gar nicht so in ihrem Blickwinkel war, dass ich mal ein großes Rotweinglas für einen Weißwein nehme. Und das ist dann schön zu erklären, wo man da so steht. Ja, wie sich der Wein.
Gehst du da auch die anderen Extreme, dass du für einen Rotwein auch ein ganz kleines Glas nimmst, um ihn so ein bisschen zu reduzieren, die Frucht herauszuarbeiten, die Säure zu betonen? Oder sind es immer nur in diesen Maximierungen? Also es ist ja, machen ja einige, dass sie für einen großen Burgunder halt ein ganz großes Rotweinglas nehmen, um den möglichst ausgiebig zu präsentieren und sich ausleben lassen. Aber den umgedrehten Weg, ich finde, den gehen die wenigsten, dass man halt ein Chianti einfach im, ich sag mal, Rieslingglas nimmt zum Beispiel.
Ich sehe das auch, wenn ich merke, dass der Wein ein bisschen weniger, sag mal, Sauerstoff oder weniger Oberfläche braucht, nehme ich auch ein kleineres Glas. Das gibt es auch. Das habe ich auch mal gehabt. Wir haben das mal im Hauptgang, haben wir auch mal Fisch gehabt. Dann habe ich trotzdem Rotwein auch dazu ausgeschenkt, der wirklich diese Frische, aber auch in dem kleineren Glas einfach viel besser dann auch seine Bündelung nach oben hin. Das Glas war oben ein bisschen schlanker, viel schöner gezeigt hat von der Aromatik, die sofort auf die Nase trifft und dann auch mit dem Auftreffen auf der Zunge ganz anders am Mund halt sich dann auch präsentiert hat, als wenn ich dieses große Glas genommen hätte. Das ist auch, was wir zu Hause immer machen. Wenn wir mal eine Flasche Wein bei uns aufmachen, dann nehme ich sofort zwei verschiedene Gläser, probiere und dann sage ich, Dennis, probier mal, was sagst du, was ist jetzt für dich am angenehmsten, weil er so für mich immer so ein Normwert immer ist. Und dann tippe ich meistens immer richtig, was er denkt, was er mag. Aber ich finde es immer schön, dass mir das andere Glas dann immer besser gefällt. Und dass man mal so sieht, okay, ja, es ist immer unterschiedlich, immer, was wir dann eigentlich so ausprobieren. Und ganz selten hat er leider auch dasselbe Glas, was ich auch gut finde, aber damit muss ich dann leben, dann hole ich mir einfach das Glas nochmal. Aber es ist toll dann zu sehen, wie sich die Weine entwickeln.
Ja, ich finde, das darf man auch nicht vergessen, dass jeder es auch personifiziert wahrnimmt und teilweise auch Weine komplett unterschiedlich aus verschiedenen Gläsern wahrgenommen werden und es da kein richtig oder falsch gibt. Man da auch nur anraten kann, aber immer die Individualität des Einzelnen und auch des einzelnen Geschmackssinns, auch der einzelnen Wertigkeit, dass jeder, der eine achtet halt mehr auf Säure, der andere mehr auf Volumen, der dritte mehr auf Restzucker oder stört sich daran. Und die Gläser arbeiten das natürlich heraus und betonen. Das hast du Lieblingsgläser? Also gibt es bei dir gewisse Serien oder gewisse Gläser, wo du am liebsten immer zugreifst oder die du im Restaurant oder zu Hause haben musst?
Das Restaurant mag ich sehr gerne, gerade Josephinenhütte auch. Ich schenke da sehr gerne den Champagner drin aus. Ich finde Champagner auch sehr, sehr wichtig fürs Restaurant, was auch mal zum Essen geht. Also nicht nur im Aperitifbereich, sondern auch zum Essen. Und da auch mal finde ich das Champagnerglas sehr schön von Josephinenhütte für ein Aperitif. Aber alles, was ein bisschen kräftigere Champagner mache ich gerne in so Universalgläser auch. Und selbst das finden die Gäste sehr, sehr gut, weil die dann einfach nochmal merken, vor allen Dingen die sich mit Champagner sehr gut auskennen, dass sie das auch sehr befürworten. Und ich arbeite auch gern mit Lidl zusammen, was die Veloce-Serie. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Finde ich sehr schön mit den verschiedenen Varianten. Aber da gibt es auch viele andere Sachen, die ich immer wieder ausprobiere und immer wieder anschaue. Also ich gehe, wenn ich gern auf die Messen, wo auch die verschiedenen Glashändler sind, ob das jetzt von Stölzle oder Spiegelau ist, sehe ich mir unglaublich gerne wieder an und probiere dann auch gern was aus. Also ich habe auch zu Hause immer verschiedene einzelne Gläser von verschiedenen Firmen da, um das auch immer wieder auszutesten. Weil ich dann halt auch mal wieder sehe, vielleicht mit der Zeit, vielleicht hättest du dann doch mal das auch mal mit reinnehmen können wieder fürs Restaurant, weil das vielleicht für die und die Art von Wein sehr gut passen würde. Da gibt's ja, das ist so, womit ich sehr gern arbeite. Zalto finde ich auch sehr, sehr gut. Ja, finde ich als Verkostungsglas auch ganz toll.
Das stimmt ja, weil Zalto die Weine regelrecht entblättert. Also dafür sorgt, dass man so jedes Segment in dem Wein greifen kann. Und das, finde ich, kann kaum ein anderes Glas so intensiv herausarbeiten und die Weine so segmentiert darlegen, dass man die Weine nochmal von einer ganz anderen Seite betrachten kann. Das kann auch Josephinenhütte, das können auch viele Riedel nicht. Daher finde ich das als Verkostungsglas auch extrem spannend. Ist der Preis für dich da ausschlaggebend bei den Gläsern? Also, dass du sagst, das kann ich fürs Restaurant, da kann ich mir für zu Hause irgendwo nicht leisten, sowohl von oben als auch nach unten. Also, dass du sagst, Gläser unter sind absolut nicht machbar und total unrealistisch.
Weiß, es ist schon sehr wichtig, ja, aber ich finde auch immer so eine, wie ist das Glas hergestellt? Und da sehe ich dann auch immer diesen Nutzen davon. Also wenn das Glas auch ein bisschen mehr kostet, wie zum Beispiel Josephinenhütte, aber trotzdem sehr gut handelbar. Also man kann es trotzdem unglaublich gut reinigen. Ich finde auch Reinigung eines Glases sehr wichtig. Wie ist es in der Spülmaschine? Kann man es gut polieren? Da zahle ich den Preis dann auch gerne. Für, ich sage mal, für weinartig, für die, wo wir unsere Weintasting, habe ich nur eine Art von Gläsern. Und zwar habe ich da das Gabriel-Glas, das Universalglas. Daraus schenke ich alles aus. Und ich habe das auch für mich für zu Hause einfach entdeckt, dass ich das so als Universalglas für mich für alles immer ausprobiere. Und danach nehme ich immer mal ein anderes Glas, dass ich immer da die verschiedenen Weine mit teste auch. Oder nicht nur teste, auch trinke. Also wir trinken auch gerne Wein. Nicht nur verkosten, ist ja auch immer so ein Thema. Man sollte ja nicht immer nur verkosten. Man muss auch mal genießen können. Das finde ich auch wichtig.
Ja, auch einen großen Schluck nehmen. Also, weil der Wein sich, finde ich, nochmal ganz anders entwickelt, wenn man ihn trinkt, als wenn man verkostet. Verkosten finde ich auch wichtig und den Wein dann einzuordnen, einzunorden. Das gerne finde ich auch aus einem demselben Glas, dass man, es ist ja wie so ein weißes Blatt Papier, was ich dann letztlich mit dem Wein dann bemale und es dann immer interpretiere. Aber wenn ich verschiedene Weißtöne bei dem Papier habe, dann leuchten die Farben halt teilweise ganz unterschiedlich und so ist es natürlich mit den Weinen dann auch, dass die aus verschiedenen Gläsern sich teilweise komplett anders präsentieren und das manchmal dann auch für uns als Profis unfassbar überraschend ist.
Finde ich auch. Ich finde das so faszinierend, immer wieder zu sehen, wie sich die Weine darin verändern oder halt, wie er sich am besten auch zeigt. Und das ist ja eigentlich das, was ja auch der Winzer am Ende möchte. Er möchte ja auch, dass sein Wein am besten präsentiert wird. Und das ist eigentlich auch unsere Aufgabe, das richtige Glas dafür zu finden und die richtige Temperatur.
Ist bei dir ein Restaurant, wo du ganz gern nochmal Wein empfehlen würdest, sei es für einen Tag oder eine Woche oder einen Monat, dass du einfach da so reinsneaken kannst, was dich total sowohl von der Küche, vielleicht auch vom Service, vielleicht auch von der Weinkarte reizt, entweder aktuell oder historisch?
Da gibt es verschiedene Stilistiken an Restaurants, Bars, die mich wirklich mal reizen würden, wo ich sage, ja, das könnte ich mir mal vorstellen, mal da so reinzuschnuppern, um das mitzuerleben, wie das dort gelebt wird, wie dort gearbeitet wird, wie die Abläufe sind. Ich glaube, das eine wäre wirklich mal so Richtung Geranium oder Franzen auch mal. Ich würde gerne mal dieses Skandinavische gerne erleben, wie das gelebt wird. Es sind ja auch viele Kollegen ja auch, die schon mal dort gearbeitet haben. Und das hört sich eigentlich immer ganz gut an. Aber ich würde es gerne selber sehen. Man muss sowas auch immer selber erleben, finde ich. Dann, wo ich noch nie war, ich war noch nie bei in der Freundschaft. Darf man gar nicht laut sagen, in Berlin. Das habe ich noch nie geschafft. Das würde ich gerne mal miterleben. Wie die zwei das da so.
Gerade für dich als Berlinerin ist es ja eigentlich ein Muss, dass du
Ja, deswegen,
da
es
einen
ist
Stammplatz
eigentlich,
hast.
darf man gar nicht sagen. Ja, also ich liebe ja Berlin. Also ich bin ja gerne in Berlin. Meine Mutter lebt noch in Berlin und ich besuche die auch unglaublich gern. Ja, es ist auch einfach der Werdegang, den man ja so hatte, ist ja, ich sage mal, ist ja ähnlich, ja, nicht ähnlich wie bei dir, aber ich habe halt sehr viel natürlich zwei Sterne Restaurants gearbeitet und es war ja immer ein bisschen schon die ja, harte Schule, kann man schon sagen, aber es war auch immer ein bisschen dieses leicht Steife dabei und das finde ich halt auch, was beim Service nie sein darf. Es darf nie steif sein. Es soll immer locker sein und das wollte ich halt ganz gern auch immer meinen Mitarbeitern weitergeben. Macht es einfach, macht es locker und seid persönlich. Eure Persönlichkeit ist so wichtig für den Gast und für uns, weil ihr eigenständige Personen seid und damit lebt dieses Restaurant. Und das versuche ich halt auch immer weiterzugeben, wenn ihr ein Gericht ansagt, sag nicht immer denselben Text an. Individualisiere das. Mal sag einfach mal ein bisschen anders an, aber so, dass es immer noch informativ, wichtig und alles dabei ist. Aber so, dass es wirklich von dir kommt und der andere sagt es halt an. Also es ist vollkommen in Ordnung. Ich brauche es nicht immer in gleichen O-Ton. Das darf ruhig immer ein bisschen anders sein. Und das ist auch, was immer wichtig ist, weiterzugeben. Und Ja, das ist eigentlich das, was ich eigentlich ganz gern daraus gelernt habe, dass ich gerne auch ein bisschen lockerer werden wollte. Und deswegen sind das so Stationen, wo ich gern vielleicht nochmal hingehen würde, um dieses Lockere vielleicht nochmal mehr für mich zu verinnerlichen auch. Die sind ja aus einer anderen Generation, die sind ein bisschen jünger, die sind ein bisschen hipper. Ja, vielleicht bin ich nicht so hip, alles gut, muss ich auch nicht sein. Ich bin, wie ich bin. Und aber ich versuche das halt immer noch. Ich möchte gerne, dass es halt jeden Gast abhole, weil wir haben sehr viele junge Gäste bei uns auch im Restaurant, was ich faszinierend finde, dass früher gar nicht so üblich war, dass die jüngeren Gäste ins Sterne-Restaurant essen gehen. Aber sich jetzt einfach das zum Kennenlernen, oh, viele sagen, oh, so unser erster Besuch in einem Sterne-Restaurant. Die schreien mir vorweg, was muss ich denn anziehen? Ist etwas, was ich beachten muss? Nein, kommen Sie, wie Sie sind, womit Sie sich am wohlsten fühlen. Und dann sind Sie bei uns richtig. Alles gut, dann freuen wir uns auf Sie. Und ja, da ist man die da auch schon mal reinbringt. Und das ist halt das, wo ich gemerkt habe, ja, wir haben einfach andere Generationen, die jetzt auch zum Essen kommen. Und da sich auch, dass man so diese Mischung hat im Service, dass man diese Lockerheit hat, aber trotzdem das Professionelle. Das ist wichtig und das macht mir halt Spaß. Und vielleicht, dass man das vielleicht nochmal irgendwo anders nochmal andere Inspirationen nochmal mit reinnehmen kann. Das wäre so die Idee dann dabei.
Auch einen anderen Beruf? Also würdest du gerne mal einen anderen Beruf ausprobieren? Oder bist du jetzt mit Sommelier gesetzt und kannst dir nie wieder was anderes vorstellen?
Vielleicht, man weiß nie, was kommt. Also ich liebe meinen Beruf, ich mache das unglaublich gern. Ich arbeite unglaublich gern auch mit meinem Mann zusammen. Das ist immer, was wir gemacht haben und was wir auch immer lieben irgendwie. Also wir lieben das auch. Und da haben wir viel Freude dran. Ob da sich irgendwann mal was anderes ergeben wird, kann ich nicht sagen. Das ist dann ist das so. Ich kann mir das momentan nicht vorstellen. Ich glaube, wie ich klein war, wie ich angefangen habe, ich glaube, wollte ich immer gerne mal zur Polizei gehen. Ich wollte immer gerne zur Kripo gehen, aber das hat sich dann zerschlagen mit meinem Berufswunsch. Meine Augen sind einfach zu schlecht gewesen. Man muss damals nämlich eine gewisse Augenstärke erfüllen, was heutzutage nicht mehr so ist. Das haben die irgendwann mal geändert. Aber nichtsdestotrotz, dann habe ich halt mein Praktikum im Hotel gemacht in Berlin und durfte nicht in den Service, musste in die Küche und habe dort 2 Wochen Küchenpraktikum gemacht. Und das war es eigentlich, wo ich sagte, ja, Hotelleben, da war so viel los und das hat mich so fasziniert. Und wir waren auch früher immer sehr oft unterwegs, mal auf Reisen. Und wenn man in dieses Hotel reinkam, so als wenn man so jung ist, was da passiert in dieser Halle, wo die alle sitzen und wie die Rezeption war. Und dann kam einer und hat dir die Koffer abgenommen und ah, es war schon toll. Und das habe ich gesagt, ja, dann, ich glaube, das ist das Richtige für mich. Und damals habe ich halt gewusst, das ist dann, ja, den Weg, den probieren wir mal aus. Und das hat gut funktioniert. Ich wollte zwar danach eigentlich immer gern Richtung, ich habe mal gesagt, ja, ich will mal Richtung Hotel und Management und so. Aber ich so, nee. Am Ende habe ich gesagt, nee, Wein ist das Bessere. Da habe ich mehr Freude dran.
Ich liebe es, in Hotellobbys zu sitzen. Also auch wenn ich in Berlin bin, ich bin total gerne im Adlon, sitze dort in der Lobby und zum einen die Leute beobachten, die Atmosphäre aufnehmen, dann wenn der Klavierspieler spielt, dann hat es noch eine ganz eigene Atmosphäre und einen ganz eigenen Charme. Und ich finde, es gibt viel zu wenig Hotellobbys. Also ein Hoch auf die Hotellobbys.
Ja, das ist richtig so. Wenn das Adlon, das ist ja nochmal so, oh, das Adlon, das ist ja schon so, dieses Flair, was schon so mitschwingt, wenn du es aussprichst. Also, das hat ja schon eine ganz Besonderheit. Oder auch in Hamburg. Ich weiß noch ganz genau, wie ich in was für Jahreszeiten, wo ich den erst mal auch in wo du diesen Tea Time hast. Ich glaube, da war das ja. Da haben wir gesagt, wir buchen uns mal die Tea Time. Und dann haben wir uns das gebucht und dann sind wir da rein und sind da durch die Halle und dann hinten in diesen Raum. Und dann hat der uns einen Tee empfohlen. Das werde ich nie vergessen. Das war damals von Ronnefeld, der Oolong, der Milky Oolong. Und dann habe ich gesagt, der ist ja großartig. Und dann hat er mir damals dieses Schild mitgegeben, diesen Aufkleber von diesem Milky Oolong Tee. Und den habe ich Jahre. Habe ich immer noch. in meinem Portemonnaie mit mir getragen, weil ich das so großartig fand, weil es mich so fasziniert hat. Und das ist immer dieses Erlebnis, was man mit Hotels dann auch hat oder mit diesen, was sie auch dann, allein diese Service, den du da erlebt hast. Also ich liebe es auch immer noch, so Tea Time irgendwo anders zu machen, wo du dann diese Etagere bekommst mit den Scones und den Sandwiches und den Pralinen. Großartig, liebe ich, total. Und das war auch damals, es war 2010, habe ich den Tea Master auch gemacht. Das war das Projekt von Ronnefeld, da gab es den Tea Master Silber und Tea Master Gold. Und da habe ich angefangen, mit Tee auch mehr zu leben, mehr Tee auch in das Restaurant einzubauen. Wie wir in Bad Griesbach im Il Giardino waren, habe ich dann eine Teebegleitung auch gemacht. Um es nochmal vorwegzunehmen, wir haben, ja, also das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Wir haben den Tea Master Silber, den hat man ja in der Zentrale in Frankfurt gemacht. Fand ich schon unglaublich gut, dass ich den Sommelier gemacht habe, weil man da sehr viel sensorisch auch machen muss. Du hast natürlich diesen Praxistest, der da ja auch anspruchsvoll ist. Aber du musst auch sensorisch die Tees zuordnen mit Namen. Und da gibt es ja auch verschiedene Serien und da sollte man das auch wirklich explizit zuordnen. Und das fand ich, hat mir unglaublich geholfen, dass ich mit der Sensorik doch etwas weiter war, als jemand, der im Kurs war und mit Wein gar nichts zu tun hatte. Aber das habe ich gesagt, wow, da gibt es ja Parallelen. Da gibt es ja Wahrnehmungen, die mir helfen, den Tee auch anders zu schmecken. Und dann waren wir mit dem Tea Master Gold in Sri Lanka gewesen. Das ist eine Woche Workshop,
wo wir mit der Gruppe da. Wow, da fliegt ihr da hin und macht den dort vor Ort?
Mhm, ganz genau. Wir sind nach Sri Lanka, nach Colombo geflogen und waren dann in verschiedenen Hotels und haben in den Hotels dann die Workshops auch gemacht, wo wir also Workshops dann zusammen was kreiert haben. Dann haben wir Aufgaben bekommen mit Themen, die wir mit Tee und Essen oder auch mit Equipment, was wir dann aus vom Hotelpersonal uns versucht haben zu organisieren, dass es immer ein bisschen originell auch war. Und wir sind auch auf die verschiedenen Plantagen. Wir durften mit pflücken und Respekt davor. Jede Pflückerin, was die schafft. Wahnsinn. Das war unglaublich faszinierend, dass man das dann auch mal selber sehen kann, auch wie das von diesen Terrassen auch ist. Und wir haben dann auch diese Abschlussprüfung gemacht vor Ort und dann auch die Auszeichnung vor Ort dann am letzten Abend als Abschlussabend begleitet. Und das war eine sehr, sehr großartige Erfahrung, die ich da noch mitmachen durfte.
Wer möchte nicht einmal tief eintauchen in die Welt der Champagner? Es geht um Eleganz, um Geschichte und um Innovation. Und natürlich geht es auch um Kunst, wenn wir von der Kollektion 245 von Louis Röderer reden. Diese Linie wurde eingeführt, um den klassischen Brut-Premier zu ersetzen. Aber nicht einfach so, nein. Die Idee der Kollektion hier stellvertretend. Die Edition 245 ist ein Ausdruck von Präzision und Innovation. Lasst mich euch mitnehmen ins Jahr 2021. Das war das Jahr, in dem diese Linie das erste Mal präsentiert wurde. Ihr Ziel? Den Jahrgangscharakter und die Vielfalt des Terroirs noch stärker hervorzuheben. Ist das nicht fantastisch? Louis Röderer wollte etwas Neues schaffen. Etwas, das Nachhaltigkeit und die Qualität der eigenen Weinberge in den Fokus rückt. Die Assemblage dieser Kollektion ist einzigartig. Sie kombinieren Basisweine aus mehreren Jahrgängen. Besonders beeindruckend ist die sogenannte Reserve Perpetuelle. Diese Reserve ist eine kontinuierlich gepflegte Sammlung von Basisweinen. Sie bringt Balance und Beständigkeit in diese Cuvée. Zusätzlich kommen eichenfast gereifte Reserveweine hinzu. Diese verstärken die Komplexität und den Ausdruck des Terroirs. Die Kollektion 245 ist nicht nur ein Champagner, sie ist ein Denkmal. Ein Denkmal des Jahrgangs 2020. Denn 55% dieser Assemblage stammen aus diesem Jahrgang. 35% kommen aus der Reserve Perpetuelle hinzu. Und 10% der Mischung, die zumeist aus drei Jahrgängen besteht, bestehen aus eichenfast gereiften Reserveweinen.
Ihr wisst, was das bedeutet. Holz bringt Struktur.
Und macht diesen Champagner um ein wesentliches reichhaltiger und komplexer, als er ohnehin schon ist. Die Rebsortenzusammensetzung ist perfekt ausbalanciert. 41% Chardonnay, 35% Pinot Noir, 24% Meunier. Das Ergebnis: elegant, Struktur und Frische in jedem Schluck. Die Gärung erfolgt in großen Eichenfässern, den sogenannten Futres. Das fördert die Mikrooxidation und entwickelt eine beeindruckende aromatische Komplexität. Und dann die Reifung. Fast 4 Jahre auf der Hefe. Das gibt der Kollektion 245 Tiefe und diese charakteristische feine Perlage. Ist das nicht erstaunlich? Mit einer Dosage von 7 Gramm je Liter bleibt sie im Brutbereich. Sie kombiniert Frische mit einem Hauch Schmelz. Und für euch Liebhaber und Profis, die malolaktische Gärung und minimalistische Schönung bewahren die Struktur und die Authentizität des Weines. Jede Flasche wird von der Hand gerüttelt, traditionell degorgiert. Das ist kein Massenprodukt, das ist Handwerkskunst. Aber lassen wir uns nicht nur von der Kollektion mitreißen. Schauen wir uns das Haus Louis Röderer an. Ein Name, der für keinen von euch neu ist. Seit 1776 steht das Haus für Exzellenz in der Champagne. Und wisst ihr, was den Erfolg ausmacht? 240 Hektar Weinberg in den Spitzenlagen der Champagne. In der Montagne de Reims, in der Côte Blanc und im Marnetal. Die Weinberge sind das Fundament ihres Erfolgs. Natürlich kennt jeder die Prestige-Cuvée, den Kristall, der ursprünglich für Zar Alexander II. Erschaffen wurde. Doch nicht nur diese, denn jedes Produkt aus dem Hause Louis Röderer ist ein Maßstab für höchste Qualität. Aber so schön wie es ist, es geht nicht nur um Tradition, denn Louis Röderer kombiniert Tradition mit Innovation. Vom biodynamischen Anbau bis hin zur bahnbrechenden Enfusion-Technik für Rosé-Champagner. Und ja, ich weiß, ihr erinnert euch an den Brut Nature, der in Zusammenarbeit mit Philipp Stark entstanden ist. Doch was wäre die Champagne ohne ihre Geologie? Hier dominieren kalkhaltige Böden. Sie sind nicht nur eine geologische Kuriosität, sie sind Meisterwerke der Natur. Der berühmte Kimmeridge-Kalk verleiht den Wein ihre charakteristische Mineralität. Er reflektiert Sonnenlicht, er fördert die Reifung der Trauben und ja, er macht die Weine langlebig und elegant. Die Champagne liegt zwischen dem 48. und dem 49. einen halben Breitengrad. Hier endet der Weinbau und beginnt das Wunder. Moderate Niederschläge, kühle Nächte, ein semikontinentales Klima und alles schafft ideale Bedingungen für die Trauben. Aber die Region hat auch ihre Herausforderungen. Spätfröste, heiße Sommer. Doch die Winzer der Champagne sind kreativ. Frostschutztechniken, nachhaltige Bewirtschaftung, moderne Technologien. Die Champagne ist ein Lehrbuch für uns alle. Sie zeigt, dass man Hürden überwinden muss, um etwas Einzigartiges zu schaffen. Sie zeigt, wie Natur, Geologie und menschliches Können zusammenwirken, um etwas Einzigartiges zu schaffen. Und das ist sie, die Kollektion 245 aus dem Hause Louis Röderer. Vielen Dank für die Interpretation eines perfekten Champagners. Dem Hause Louis Röderer und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Und danach habe ich auch die Tees mit in die alkoholfreie Teebegleitung, habe ich das damals genannt, eingebunden. Und dann habe ich wirklich auch durch die verschiedenen Dosierungen der Tees mit den verschiedenen Ziehzeiten, auch Temperaturen vom Wasser, viele Sachen ausprobiert, dass es auch aufs Essen funktioniert, dass ich die richtigen Tees immer habe. Und habe das auch durch meine Reisen, die wir in Asien hatten, habe ich mir in, glaube in Hongkong dieses kleine Geschirr gekauft, wo man die Tees reinmacht, das sind so kleine Tassen, wo machst du die Teeblätter rein, das Wasser rein, dann zieht das, machst den Deckel und dann seifst du das so ab in die kleinen Teetassen. Habe ich auch Fotos von, kann ich dir mal schicken, das sieht total schön aus. Und dann habe ich das am Gast auch so ziehen lassen und dann abgeseiht und dann serviert und dann was zu dem Tee erzählt. So ähnlich, wie ich es mit dem Wein dann daneben gemacht habe. Weil es gab bei uns in der Region, in Bad Griesbach, musstest du viel fahren und dann war diese alkoholfreie Variante sehr gern angenommen. Am Anfang gab es auch Gäste mit Tee. Nee, warum? Ich bin ja nicht krank. Ja, ist gut. Muss ja nicht sein. und dann fiel die sich dann, ja, probier es mal aus. Und dann, boah, faszinierend, machen wir mal weiter. Und das kam sehr gut an. Das hat mich auch sehr, das hat mir sehr viel Freude gemacht, das auszuprobieren. Es ging, man muss auch immer so einen Rahmen haben, um das zu zelebrieren. Ich habe dann auch mal so ein Teeseminar gemacht. Ja, das war auch schön. Das macht dann auch, dass man das halt so zeigen kann, wo kommt Tee her? Also nicht nur Sri Lanka, sondern gern auch, was so mit China und Japan passiert, Taiwan, Nepal. Also da gibt es ja so viele Varianten an Tees und nicht so gern wie ich auch in Buchläden gehe ich gerne in Teeläden. Muss mich da mal zurückhalten, Tees zu kaufen. Aber wenn ich mal was Besonderes sehe, probieren wir das sehr gerne aus. Magst du das auch gerne?
Total. Also ich liebe Tee. Ich liebe Tee in allen Facetten, Variationen. Ich habe es garantiert nicht so innig und so tiefsinnig zelebriert, gelernt, verfolgt wie du. Aber ich finde, dass Tee so eine ganz eigene Ebene hat und so eine ganz eigene auch Sensibilität in einem auslösen kann und man, wie du sagst, allein mit Ziehzeiten, Temperaturen, mit Mengen ganz eigen spielen kann. Da ist es bestimmt für dich richtig schrecklich, wenn du siehst, was so als Beutelware überall in kleinen Packungen steht und wie Tee auch missbraucht wird, oder?
Ja, das ist das. Wir haben auch so Tests dann gemacht auch. Ich habe mir mal diese Teebeutel geholt und dann habe ich den richtigen Tee. Und wenn du dann diesen Teebeutel aufschneidest und dann siehst du, was da drin ist, ja, kein Wunder, dass das ein paar Euro nur kostet. Ja, aber es ist, wir waren
Kann man das
sogar in
mit Wein
diese.
vergleichen? Also hat Tee eine ähnliche Ebene und eine ähnliche Tiefe wie Wein oder ist es dann doch was anderes?
Ich finde es ein bisschen anders. Es ist schon, Wein ist Wein und Tee ist Tee. Es hat, wenn man, bei Wein, da reift es anders. Tee, da ziehst du es anders. Da bist du quasi, ja gut, da hat auch die Trocknung ein bisschen was zu tun. Da hat ein bisschen die Pflückung was damit zu tun. Was beim Wein vielleicht Ähnlichkeiten hat, ja. Aber ich glaube, dass Wein ist Wein und Tee ist Tee.
Gibt es sonst irgendein Getränk, was mit Wein gleichkommt in Facetten, in der Tiefe, in der Komplexität, im Anspruch?
Ich finde vielleicht noch, dass vielleicht wäre so, weiß nicht, Whisky vielleicht noch so ein bisschen, aber ach, Whisky ist auch wieder was Eigenes, was anderes. Ich glaube, dass jetzt wirklich nicht groß was zu vergleichen wäre.
Was ja auch schön ist, wenn so eine gewisse Einzigartigkeit dann manchmal hat und man es einfach mit nichts vergleichen kann. Apropos Vergleich, was wärst du für ein Wein, wenn du ein Wein wärst?
Nicht was Tiefgründiges. Was aber auch mal lebendig wird. Ich kann keinen genauen bestimmen. Aber vielleicht auch Richtung, vielleicht wäre ich so Richtung Burgund oder so Champagner, vielleicht sowas. Vielleicht kann ich auch nur sagen, was ich gerne mag. Dann kann ich mal sagen, ja, damit könnte ich mich vergleichen, aber
Ja, man sucht die Parallele ja immer bei den Dingen, die man dann kennen mag, ja. Ja, es ist
ja,
aber schwer, ja, finde ich.
ja, das ist so eine Idee an Wein, die dann einem im Kopf ist. Ja, das mag ich ganz gern. Also vielleicht Rebsorten, die man gerne mag und vielleicht auch Kombinationen, die man gerne mag. Am Wein, ach, schwer zu sagen.
Kann man Wein in ein Wort pressen? Also Wein ist Punkt, Punkt, Punkt.
Wein ist faszinierend und pure Freude. Ja, ein Lebensgefühl. Für mich zumindest. Ja, macht so viel Spaß.
Gibt es Situationen, wo Wein überhaupt nicht passt für dich? Oder geht Wein immer?
Ja, es gibt Situationen, wo ich Wein nicht nehmen würde oder nicht empfehlen würde. Oder ja, also ich glaube, wenn ich irgendwo in einer großen Menschenmenge irgendwo stehen würde und ich würde mich unbehaglich fühlen oder ich kann mich nicht auf Wein konzentrieren, dann finde ich Wein trinken nicht angenehm, weil dann habe ich zu viele Störfaktoren um mich herum.
Kann ich total nachvollziehen. Also mag ich auch nicht, wenn ich einen Wein habe und ich mich dem Wein widmen möchte und dann gibt es zu viele Sachen um einen herum, man hat nicht die Ruhe dafür, dann verkommt es zum bloßen Getränk und dann verliert, finde ich, Wein seine Besonderheit.
Ja, oder man hat so vielleicht so Menschen um sich, die auch gar nicht so Wein gerade, vielleicht weil situationsmäßig, vielleicht dass alle nur alkoholfrei trinken, dann finde ich es auch nicht so angenehm, dann was alleine dann zu probieren. Dann bin ich auch eher sagen, ja gut, dann situationsmäßig lieber was Frisches, vielleicht mal ein schönes Bier nehmen. Da bin ich auch immer gern für ein kühles Bier, da auch mal was Gutes.
Wolltest du mal Winzerin werden? Hat dich das irgendwann mal gereizt, ein Weingut zu haben oder da zu arbeiten? Und Wein dann von der Wiege auf zu betreuen, zu begleiten?
Nein, reines Nein. Ich bewundere jeden, der diesen Beruf macht und Respekt, wie die das immer schaffen und was dahinter steht, was für eine Aufgabe, wer das macht, wirklich. Aber ich selber würde es nicht machen. Nein, das wäre nie mein Wunsch gewesen. Ich glaube, dafür bin ich nicht so gemacht. Nein.
Ist
Würdest du
auch
das
ein
gerne machen?
Beruf, der
Hättest du?
wahrscheinlich total unterstützt. Klar, eigentlich niemals. Zum einen, weil ich es nicht so spannend fände, mit dem Wein dann zu arbeiten, der nicht so optimal gelungen ist, wie ich mir das vorstelle. Dann finde ich diese Herausforderung anstrengend, dass du halt die vielen verschiedenen Ebenen komplett bespielen musst. Du musst Büro machen, du musst Marketing machen, du musst produzieren, du musst was aufbauen, du musst Finanzwesen. Das finde ich, das hat man zwar so im normalen Beruf auch, aber nicht mit dieser fast überfordernden Komplexität, wie es eben viele Winzer haben, wenn sie eine gewisse Größe haben. Irgendwann, je größer das Weingut wird, umso mehr teilen sich natürlich dann auch die Spartenabteilungen und die Aufgaben. Aber viele Winzer sind der komplette Self-Made. Ich glaube, du bist irgendwann in der Situation, das ist aber vielleicht auch keine, vielleicht ist es eine komische Vorstellung, aber ich glaube, du bist mal in der Situation, dass du nicht mit dem Idealismus das ganze leben kannst, wie du es möchtest, weil du entweder nicht die Zeit oder die Wirtschaftlichkeit dabei hast und dann immer Kompromisse eingehen musst. Von dem her ist es so ganz viel, dass man nicht das sein und kann und möchte, wie man eigentlich das sich wünscht. Und das finde ich schade.
Ja, das ist wirklich eine riesengroße Aufgabe, die die Winzer auch haben. Klar, wenn man sich dann irgendwo aufteilen kann und das natürlich dann immer Aufgaben abgeben kann, dass du dich wirklich nur noch um den Weinberg oder um die Reben oder Keller, dass die Aufteilung halt hast, ist das schon wichtig, dass du da die Konzentration natürlich auch hast und das auch nicht aus dem Auge verlierst. Und wenn du dann mal Marketing irgendwo weglässt, dann wäre auch fatal, ja, den Verkauf, ja. Davon leben ja auch die Winzer. Ja.
Und
Aber
ich
ja.
finde, du hast dann wahrscheinlich dein Leben lang einen Traum von einem Wein, den du erzeugen möchtest. Und das Schlimmste ist dann wahrscheinlich zum einen, wenn du den Wein erzeugst, weil du dann auch immer nur versuchst, dann den nochmal zu erzeugen, in der Perfektion, der Idealisierung, wie du dir das vorstellst. Oder wenn du halt irgendwelche Bewertungen hast, irgendwelche Ratings, du misst dich selber immer daran. Und es ist schwierig. Also die Zufriedenheit zu finden ist, glaube ich, da ganz, ganz doll schwierig. Oder die Akzeptanz, dass Sachen so sind, die Natur so ist, es immer unterschiedlich ist. Ich glaube, das Arbeiten in der Natur und auch die Vielschichtigkeit, die man dort auslebt, dass es auch sehr erfüllend sein kann. Aber so dieses, ja, willst du mal einen 100-Punkte-Wein haben oder 99 oder 97-Punkte-Wein, und wirst es entweder nie erreichen oder wenn du es mal erreicht hast, versuchst du es immer nochmal zu erreichen, dass du dieses stetige Bestätigen oder Streben. Es kann animierend sein, kann dich aber, glaube ich, auch ganz doll zermürben.
Gut, jedes Jahr ist ja auch mal ein bisschen anders. Ich glaube, also ich könnte mir jetzt so vorstellen, wenn ich jetzt, ich muss ja das Jahr nehmen, wie es kommt und daraus das Beste auch für den Weinberg ja auch machen. Und ich glaube, weiß nicht, ist es immer so, dass ich immer den Wunsch habe, den Wein zu erzeugen, den besten Wein überhaupt? Oder ist es nicht eher, ich möchte für dieses Jahr den besten Wein herausfiltern. Und das kann ja auch von Jahr zu Jahr anders sein und auch immer eine andere, ja, schon immer eine andere Herausforderung natürlich bringt. Aber Jahr für Jahr ist ja auch immer anders, dass du das halt auch wirklich perfekt für dich, für den Wein oder für deine Philosophie halt auch bringst. Ich finde, was ich persönlich nicht so schön finde, ist, wenn ich ein Weingut habe, die immer denselben Wein Jahr für Jahr gleich herstellen wollen. Das ist also eine Cuvée zum Beispiel und dann mache ich mal ein bisschen mehr davon, ein bisschen mehr davon, weil das eine Jahr war besser hier, da war die Traube besser da. Ja, das ist natürlich für den Verkauf, für den Normal-Endkunden im LEH ist das natürlich praktisch. Der weiß immer, was er bekommt. Ich persönlich mag ja lieber mehr so dieses Individuelle und auch gerne, was ja typisch ist oder was halt auch den Winzer ausmacht oder den Boden ausmacht. Deswegen, ich finde auch alles, was so im biologischen Weinanbau, biodynamischen Weinanbau passiert und was, das war für mich auch so ein Knackpunkt damals gewesen, wo ich gemerkt habe, diese Vielseitigkeit an Wein habe ich probiert, die wirklich von nicht mehr so kommerziell hergestellt sind, sondern wirklich einfach länger auf der Hefe waren oder vielleicht ein bisschen mehr Maischekontakt hatten oder gar nicht so diesen starken Holzausbau, vielleicht mehr mit Beton oder Amphore gearbeitet haben. Oder die erzählt haben, ja, wir haben da mehr die Landwirtschaft auch mehr mit dabei, weil was so die Demeter-zertifizierten Betriebe auch haben, was ich unter anderem auch sehr, sehr streng finde, aber wo sagen, wir arbeiten hier mit Begrünung, wir arbeiten mit Schafen, die da durchgehen. Hört sich am Anfang alles sehr schräg an, aber mir ist aufgefallen, dass diese Weine bekömmlicher geworden sind, dass sie weniger Alkohol haben, die meisten zumindest. Und das ist ja das, was auch die Ausdrucksstärke an Wein auf einmal im Glas war, was sie gezeigt haben oder wie sich die verändert haben. Ich viel spannender und interessanter auf einmal fand und das auch als Aufgabe gesehen habe, oder nicht als Aufgabe gesehen, aber für mich interessanter war, das im Restaurant auszuschenken und zu zeigen, weil ich es auch zum Essen viel schöner fand. Punkt eins ist ja immer, was die Gäste mal fragen, wie viel Alkohol hat denn dieser Wein? Das ist das Erste, bevor du sagst, was es für eine Rebsorte ist. Das fand ich mal ein bisschen schade. Gut, dann zeigst du. Und wenn du es jetzt zeigst und die sagen, oh, der ist aber kräftig. Und dann zeigst du ihm und er hat, weiß nicht, 11,5 oder vielleicht auch noch weniger. Oh, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Weil die einfach so viel Intensität haben an Typizität auch, was die Traube ist, was der Boden ist. Aber das finde ich total gut, das auch zu zeigen. Und da habe ich mich auch sehr reingesteigert.
Kann ich mehr als nachvollziehen. Das ist das Schöne dann auch im Restaurant, wenn man damit begeistern kann und die Gäste von einer ganz anderen Welt auch überzeugen kann oder dann auch zwei verschiedene Jahrgänge präsentiert und die dann halt vom gleichen Winzer, von der gleichen Rebsorte aus der gleichen Lage komplett unterschiedlich sind. Das ist zwar manchmal auch eine totale Herausforderung, glaube ich, auch für einen Winzer, wenn das Folgejahr, weil er versucht, den Jahrgang auch zu interpretieren, komplett anders ausfällt und oftmals wahrscheinlich auch sehr viele Diskussionen auslöst von Seiten der Kundschaft, wofür ich die Winzer auch bewundere, wenn sie eben diesen Weg gehen. Aber manchmal einfach auch ganz, ganz reizvoll ist, wenn man mit den Jahren, mit den Jahreszeiten ganz, ganz anders leben kann. Ich finde es auf der anderen Seite aber auch bewundernswert, wenn es Weingüter im Bordeaux zum Beispiel schaffen oder auch in Burgund oder in Rhône oder in Italien oder Spanien ihren Stil, dass die so wie eine Handschrift haben und versuchen, diese Handschrift immer wieder aufleben zu lassen. Also dass halt ein Figeac wie ein Figeac schmeckt oder Moroz wie Moroz oder wen auch immer. Also da, wenn das ein Roder immer wie ein Roder schmeckt oder ein Zähler vom Roder wie ein Zähler und man erkennt die dann irgendwo wieder oder es ein Onlay wie ein Onlay schmeckt, das hat ja dann in dem Sinne auch, dass man zielorientiert versucht, etwas zu inszenieren, einen Geschmack zu inszenieren. Das ist auch, glaube ich, eine ganz spannende Aufgabe.
Ja, das kann man, das ist ja auch natürlich die Wiedererkennung, die dann da ist, ja. Und das ist, was ja auch viel geht, ist ja auch über Böden halt auch, ne? Was so, ich sag mal, wenn ich jetzt Sizilien habe oder mit diesen Vulkanen oder was du an der Rhone auch hast, da ist, finde ich, faszinierend, wenn du das immer wieder halt auch von verschiedenen Weingütern dann, oder wir waren an der Rhone unterwegs, sondern hast du da verschiedene, aber trotzdem hast du immer so diese, ah, das ist so die Rhone, das ist so der Syrah, der nördliche Rhone. Das finde ich schon auch gut, finde ich schon wichtig.
Wenn du eine Region benennen müsstest, die unterschätzt, unterbewertet ist oder so ein Hidden Treasure, welche wäre das?
Ich glaube, dass so in Portugal noch sehr viel zu erleben ist. Vor allen Dingen, weil die auch sehr viele eigenständige Rebsorten haben, dass da noch sehr viel Spannendes auch noch kommt. Das würde ich schon sagen. Das finde ich sehr faszinierend auch. Arbeite ich auch sehr gern mit.
Ja, auch wenn du so einen gewissen Faible für seltene Rebsorten hast, dann kannst du da natürlich, hast einen riesen Schatzkiste, einen riesen Fundus, kannst dich da richtig ausleben.
Finde ich faszinierend zu sehen, auch was Spanien hat. Also nicht nur das Allgemeine, sondern was man immer wieder neu entdecken kann. Also gefällt mir unglaublich gut, auch was so rund um Madrid halt zum Beispiel ist. Faszinierend. Ja, da glaube ich, kommt auch noch bald ein bisschen mehr.
Manchmal interessant, dass so ein bekanntes Weinland wie Spanien teilweise noch so versteckte Schätze, Regionen, mit denen man sich eigentlich viel zu selten beschäftigt oder Stile, die man so gar nicht auf dem Schirm hat.
Total, finde ich auch. Also es ist auch immer wieder faszinierend, wenn du mal was Neues liest oder ah Mensch, stimmt ja, das ist ja, kannst dich auch mal wieder mal was ausprobieren auch. Oder ich finde auch, ja gut, finde auch gerade, was ich so ein bisschen probiert habe, Sizilien extrem spannend. Was ich, weiß nicht, ob das underrated ist, kann ich nicht sagen, aber ich sehe das immer nur sehr mit den eigenen Trauben, was sie auch haben und mit den Böden. Dass das faszinierende Aromen auch immer wieder präsentiert. Und das ist eigentlich so dieses Geschmacksbild, was man dann hat. Ob das jetzt zu jedem passt oder nicht, von der Küche, von der Stilistik, sei ja dahingestellt. Das kann, muss ja jeder selber für sich auch entscheiden. Oder wenn einer sagt, ich koche nur französische oder italienische Küche, dass man da natürlich sich auch ein bisschen mehr spezialisiert. Aber ich bin ja auch immer weit verbreitet mit verschiedenen Varianten und probiere ich ja auch unglaublich viel aus. Und das ist so. Was ich auch sehr, sehr interessant finde, was so die Sizilianer machen, unter anderem. Aber ich liebe auch deutsche Weine. Die liebe ich auch sehr. Also, und Österreich. Das ist, ja, vielleicht ist Österreich gerade so ein bisschen meiner Welt sehr stark eingebunden. Was auch, ich glaube, die Region Weinviertel ist so unglaublich faszinierend ist. Mag ich unglaublich gern, was ich da so probiert habe in den letzten Zeiten. Ah, feiere ich sehr.
Ja, es ist komplett unterschätzt, das Weinviertel. Also da gibt es noch so viele tolle Produzenten, die man überhaupt nicht präsenten auf dem Schirm hat. Aber ich mag es auch in Österreich manchmal die Klassiker zu probieren, die Wachau rauf und runter. Steiermark, ich glaube Südsteiermark, Weststeiermark, hat so teilweise richtig spannende, interessante Geschichten oder da eben auch bekannte Winzer. Nochmal, oftmals finde ich es so schade, dass man so bekannte Winzer oder große Winzer einfach übergeht, wenn man glaubt, man hat die viel zu oft probiert und sich immer nur auf die unbekannteren oder kleineren stürzt. Also die Bekannten sind nicht selten ohne Grund bekannt oder renommiert und haben oftmals einen eigenen Stil und eine Besonderheit, die sonst kein anderer hat.
Ja, das ist eigentlich auch, was ich auf der Vivinum jetzt dieses Jahr immer wieder neu probiert habe. Ich wollte gerne eigentlich mal ein paar neue Weingüter probieren, aber ich komme auch nicht drum herum, die Bekannten wieder mitzutesten, weil es einfach immer wieder schön ist, auch da Neuerungen zu sehen. Es ist nicht immer dasselbe, es ist nicht langweilig, es ist immer wieder toll zu sehen, wie auch hier klar auch Veränderungen sind, aber auch wie die Jahre sich verändern. Und manches sagt man, ja, das kenne ich, ja. Aber wie lange hast du das eigentlich nicht probiert? Das kann ja auch mal wieder 5 oder 6 Jahre her sein. Und denkst du, ja, okay, ist doch, du darfst es einfach nicht vergessen. Du musst es immer wieder auch mal mit einspielen. Und klar, das Neue ist auch wichtig. Und da finde ich auch so junge Winzer auch in Österreich, Winzerinnen habe ich neu entdeckt. Da sage ich, ja. Das gefällt mir sehr gut. Nicht alles sehe von der Kollektion, aber dann sage ich mir, ich glaube, das wird in ein paar Jahren und dann habe ich das auf dem Schirm und dann probiere ich das immer ein paar Jahre später. Und auch so habe ich mal Winzer auch entdeckt, die ich mal vor vielen Jahren probiert habe. Und ja, ich glaube, das kommt. Und dann war es wirklich so, dass in ein paar Jahren die Weine so großartig waren. Ich sage, ja, faszinierend. Gut, dass ich das auf dem Schirm noch hatte und gut, dass ich es nochmal jetzt auch die Möglichkeit habe, noch was in der alten Variante oder jetzt auch schon in der neuen Variante zu haben. Und das ist faszinierend. Also das liebe ich auch sehr, wie man auch so die Entwicklung dann miterleben und verfolgen kann. Ja.
Wie schön das ist, wie emotional man manchmal mit dem Lebensweg oder den Schaffens- oder dem Berufsweg der einzelnen Winzer ist. Also wo man sich richtig darüber freut, wenn ein Jahrgang besonders außergewöhnlich ist, wenn ein neuer Stil gefunden ist, wenn es eine Weiterentwicklung gibt, wenn man sieht, dass die halt auch teilweise in verschiedenen Form anders anerkannt werden, Ratings bekommen oder eine Publikation bekommen. Und man freut sich so richtig mit den einzelnen Persönlichkeiten, mit dem Weingüter, mit deren Schaffensweg. Und es wird halt nicht langweilig. Die Weinwelt zum einen so groß ist, so bunt ist, man niemals alles probieren kann, es neue Entwicklungen gibt, manchmal auch alte Sachen aufgegriffen werden und die dann reinnoviert werden. Und es dadurch eine richtig spannende und ganz eigenspannende Welt ist. Gibt es bei dir noch Wünsche oder Ziele oder irgendwas, was du selber noch unbedingt vorhast?
Ich würde gerne noch viel reisen. Das ist so das Ziel, was ich für mich primär gesetzt habe. Ich würde am liebsten viel mehr Weinreisen mir ermöglichen, aber wenn es einfach momentan nicht geht, dann geht es nicht. Aber das, was geht, das probieren wir gern aus. Wir reisen auch gern, wenn wir privat natürlich, also Urlaub haben, auch mal in so Weinregionen rein. Aber nicht nur. Also manchmal ist Urlaub auch einfach Urlaub. Das darf es auch mal sein. Aber Reisen ist für mich wichtig. Also ich fand jetzt auch mal, letztes Jahr waren wir mal als Beispiel mal Santorini waren wir gewesen. Habe ich dann auch, haben wir auf eigene Faust dann auch ein bisschen gemacht. Wir haben durch Kontakte in Deutschland ein paar Termine auch bei Weingütern ausgemacht. Ein paar habe ich selber ausgemacht. Aber dann, das war schon sehr schön, das vor Ort zu sehen, zu probieren. Und jetzt hatten wir das auch in der Verkostung gehabt vor ein paar Wochen, wo auch ein paar von den Weingütern die Weine dabei hatten, um das wieder nachzuprobieren. Und ja, es ist einfach schön zu sehen, dies zu erleben. Oder wenn ich an der Rhone war, haben wir eine Reise gehabt, immer wieder faszinierend. Und das ist, wo ich sage, da gibt es noch so viel mehr zu sehen. Ich würde unglaublich gerne auch mal Australien, die Weingüter mal ein bisschen besuchen. Ich glaube, das ist aber alles sehr weitläufig, aber das wäre spannend. Und vieles mehr. Also gibt's, ich würde das alles gerne mal so vor Ort halt auch erleben.
Ja, das stimmt. Es nützt alles nichts, wenn man nicht mit dem Herzen dabei ist. Weil letztlich ist man Gastgeber, man ist für den Gast da und der Gast muss sich wohlfühlen. Und das passiert über Herzlichkeit. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, die Herzlichkeit macht mindestens 80% des Gastgebens aus. Vielen Dank, dass du heute da warst, liebe Kathi Feix. Ein tolles Gespräch, ein tolles Erlebnis, viele kleine Zwischentöne, Erkenntnisse, Wahrheiten, Weisheiten. Und Dinge wie die Herzlichkeit, die eigentlich viel zu selten angesprochen werden. Ganz lieben Dank. Und ganz lieben Dank auch euch fürs Zuhören, fürs Teilen, fürs Weitertragen des Podcasts, fürs Empfehlen, fürs Liken, fürs Bewerten, fürs Kommentieren, fürs einfach bei uns sein. Und noch ein ganz großes Dankeschön unserem Unterstützer, unserem Partner der Schlumberger Gruppe. Mit den Handelshäusern Segnitz, Consiliovini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg. Dank Ihnen ist dieses Projekt so, wie es ist. Und dank Ihnen können wir auch schon ins Jahr 2025 und weitere hochinteressante Weinkenner blicken. Vielen lieben Dank dafür. Und wie es so schön heißt, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Und so sehr und gerne ich diesem Gespräch jetzt noch nachsinne, freue ich mich auf die kommende Woche und freue mich auf den großartigen Nicolas Spanier.
Hallo, ich heiße Evangelos Pattas und habe heute die große Freude, Wörter über eine großartige Sommelier, aber vor allem über einen tollen Mensch und eine wahre Freundin zu sprechen, Katrin Feix. Liebe Katrin, du bist wahrhaft weinartig. Als ich dich bei den verschiedenen Wettbewerben in deiner Jugend immer wieder als Juror bewundern konnte, wusste ich ziemlich früh, dass du es sehr weit bringen würdest. Nicht nur, weil du als junger Sommelier mich schon damals mit deinem Wissen begeistert hast, sondern auch wegen deiner Art und Weise, wie du stets aufgetreten bist. So souverän, ruhig, unglaublich charmant, freundlich und mit viel Eleganz. Du strahltest bereits das Gesicht einer wahren Gastgeberin aus. Ich bin froh, dass ich recht behalten habe. Um ehrlich zu sein, war es auch nicht so schwierig. Es war zu eindeutig. Du warst einfach zu gut. Mit viel Neugier habe ich deine großartige Karriere verfolgt und meine Eindrücke und meine Hoffnung, die ich in dich empfunden habe, haben sich bestätigt. Nach vielen sehr guten Platzierungen in wichtigen Wettbewerben bist du 2016 Gastgeberin des Jahres im Gomio geworden und 2024 Sommelier des Jahres im großen Restaurant Guide geworden. Ich durfte dich aber auch näher und persönlich kennenlernen. Und wir wurden mit der Zeit gute Freunde. Diese Freundschaft, liebe Katrin, bedeutet mir sehr viel, weil du so besonders bist. Du bist einfühlsam, emotional, zärtlich, smart und weltoffen. Großartige Eigenschaften, die leider heute bei vielen Menschen selten geworden sind. Seit 20 Jahren dürfen deine Gäste, aber auch deine liebsten Freunde dich als Sommelier und Gastgeberin erleben. Was für eine Freude! Unsere gemeinsamen Weinreisen waren für mich immer einen Genuss, wenn du dabei sein konntest. Du hast die Reisegrube belebt und hast durch deine Anwesenheit die Reise aufgewertet und bereichert. Ich freue mich sehr für dich, dass du heute zu Gast bei meinem guten Freund Silvio Nietzsche bist. Ich freue mich, dass die Zuhörer erfahren werden, was für eine großartige Sommelier, aber vor allem, was für ein wunderbarer Mensch du bist. Über deine neue und erfolgreiche Zukunft mit deinem Mann Dennis im Restaurant Marburger Esszimmer freue ich mich sehr und wünsche dir alles Liebe. Ich persönlich freue mich deshalb, weil ich deine Freundschaft weiter genießen darf. Und jetzt, liebe Katrin, wünsche ich dir viel Spaß mit Silvio, dein Evangelos.